Herzlich willkommen zum Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden, die November-Ausgabe. Oder welches ist denn heute? Der
27.
Sehr gut. Und ihr habt vielleicht gehört, wenn ihr hier tatsächlich ins Radio eingeschaltet wart, dass wir hier ein bisschen an der Technik noch rumgekramt haben. Wie gesagt, ich sitze heute zum ersten Mal im Chefsessel und muss mit diesen Reglern hier irgendwie klarkommen. Und ich hoffe mal, das funktioniert einigermaßen. Vielleicht sollte ich mich sogar noch ein kleines bisschen lauter drehen, damit das hier mit dem Pegel richtig gut funktioniert. Aber für alle Hörer in der Podcast-Folge wird das ja Auphonic wieder wegregeln. Also die lieben Radiohörer, die drei Leute da draußen, viel Spaß bei dieser Ausgabe.
Ey, das sind mehr als drei.
Ich werde hier unterstützt, wie ihr hören könnt, von dem unglaublichen Honky und dem unersetzbaren Simon.
Hallo.
Und ich habe gehört, ihr habt Himbeerkuchen mitgebracht.
Ja, Raspberry Pis, das soll heute das Thema der Sendung sein. Wir steigen aber wie üblich natürlich ein mit einem Newsblog, der die aktuellsten Sachen der letzten Zeit nochmal aus der Sicht der Nerds beleuchtet. Vielleicht können wir das ordentlich dann einordnen und danach schauen wir einfach mal, was in den letzten über 5 Jahren, den es in Raspberry Pi mittlerweile gibt, so alles geschehen ist und wie wir auch selbst solche Geräte in Einsatz haben und was wir gelernt haben von dieser tollen Maschine.
Genau. Doch vorher, wie üblich, gibt es die aktuellen News. Und der erste Punkt auf meiner Liste ist, dass schon wieder Firmen aufgekauft werden. Was ist denn da los? IBM kauft Red Hat.
Ja, dass Red Hat sich überhaupt kaufen lässt. Also was macht IBM? International Business Machines, wenn mich nicht alles täuscht.
Also soweit ich weiß, stellen die irgendwie so Lochkartengeräte her oder bin ich da nicht auf dem neuesten Stand?
Damit sind sie groß geworden, glaube ich. Mittlerweile bauen die halt Server, Speichersysteme, Netzwerkhardware weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall bauen sie sehr viele Maschinen, die von sehr vielen großen Unternehmen eingesetzt werden, die dann halt so Tätigkeiten übernehmen, die teilweise essentiell sind.
Die sind auch so ziemlich bei allen großen Buzzwords mit dabei, also KI, Machine Learning, Blockchain, Internet of Things sicherlich auch, aber habe ich jetzt nicht im Kopf.
Wer sich noch erinnert an die Sendung 999, da wurde auch IBM benannt, die hatten sich nämlich den DNS mit der 9.9.9.9 gesichert. Hm. Aber was macht denn Red Hat?
Oh, die haben irgendwie so eine Linux-Distribution, ne?
Eine? Meistens, also die haben ja noch CentOS und Fedora hängt da damit auch noch irgendwie dran. Und also Red Hat ist eine Firma, wo man sich Expertise und Dienstleistungen rund um Linux kaufen kann. Und die haben das so weit getrieben, dass sie ihr eigenes Linux bauen und das im Einsatz haben, unter anderem auch auf IBM-Servern.
Ja, das ist ja eigentlich eine ganz gute Kombination. Also was ich gelesen habe, ist, dass IBM so ein bisschen vergurkt hat, irgendwie eine sinnvolle Strategie zu wählen, was so Cloud und so angeht. Weil Cloud ist ja der total geile Scheiß, das weiß ich ja, weil ich ja auch für ein nicht näher benanntes Unternehmen arbeite, was ganz groß in der Cloud drin steckt.
Welches Unternehmen macht denn das nicht?
Ja, genau. Ja, der Bäcker nebenan, glaube ich schon. Also da muss ich noch keine Datenschutzerklärung unterschreiben.
Keine Cloud-Brötchen, sehr enttäuschend.
Genau, Wolkenbrötchen ist eigentlich, klingt einfach einem zukunftsfähigen Projekt. Ja, und Red Hat hat so ein bisschen mehr von der Cloud-Strategie gehabt. Also die sind zwar nicht in dem Hardware-Umfeld, also die bieten selber keine Cloud an, wie das jetzt vielleicht Amazon oder Google oder Microsoft machen. Aber die haben Software für Clouds, also dass zum Beispiel Firmen sich selber Cloud zusammenbauen können. Das heißt dann bei den OpenShift. Das Thema Cloud, das hatten wir ja schon mal in der Juni-Ausgabe.
Ja, und auf irgendeiner Hardware muss die Cloud ja auch laufen. Das heißt auch, wenn man sich Leute ranholt, die mit Cloud gut können, dann kann man halt auch gut mit Leuten zusammenarbeiten, die halt Hardware gut können. Also soweit man das jetzt vom IBM behaupten mag.
Also haben wir uns jetzt gerade davon überzeugt, dass das total Sinn ergibt, dass IBM Red Hat kauft?
Weiß ich nicht. Finden wir das gut?
Ich habe keine große Erfahrung mit IBM. Also wenn es jetzt Oracle gewesen wäre, hätte ich gesagt, ach du meine Güte. Weil Oracle ist so irgendwie so ein großes Anwaltsbüro, was noch so eine Tech-Sparte daneben hat.
So eine kleine Softwarebude dran gekauft hat. Und ja, so kann man Oracle wirklich gut beschreiben. Deswegen läuft da auch einiges gerade schief, beziehungsweise immer die Projekte, die sich Oracle kauft, fliegen oftmals gegen die Wand. Das ist natürlich die Frage, wie sinnvoll ist das? Also man kauft sich natürlich immer als großes Unternehmen damit auch ziemlich viel Expertise und Personal. Also nichts ist schwerer zu finden als gute Leute. Und wenn man sich dann das ganze Unternehmen mit guten Leuten kauft, dann spart man natürlich den ganzen Aufwand, sich die ranzuholen. Die Frage ist halt, ob wir das gut finden. Also ich bin da gespaltener Meinung, obwohl das jetzt natürlich auf den ersten Blick total sinnvoll klingt.
Wir schauen mal.
Keine Ahnung, hat von euch jemand Red Hat aktiv im Einsatz?
Ja, so 4, 5 Büchsen.
Naja, die Firma halt, ne, wo ich da tätig bin. Also wir haben auf unseren Kisten CoreOS. Und CoreOS wurde vor ein paar Monaten erst von Red Hat gekauft. Ah. Es gab dann den Tag, nachdem diese Meldung kam, gab es einen Twitter-Post von dem Whiteboard irgendwo im CoreOS-Büro, wo drauf stand, Days since not being acquired, one.
Aber wie hängt denn CoreOS drin? CoreOS macht Cloud-Plattformen oder ist ein Cloud-Betriebssystem?
Ist so ein Cloud-Betriebssystem, das basiert auf Gentoo und hat keinen Paketmanager, weil die Idee davon ist, du installierst halt dieses CoreOS als ein Stück und dann machst du alles in Containern darunter. Also CoreOS ist so das minimale Betriebssystem, um Docker zu kriegen oder Rocket oder was auch immer.
Mhm. Okay, dann hat sich also IBM gerade eine große Wolkenkompetenzfirma gekauft und kann jetzt, ja, alles aus einer Hand anbieten, als großes Unternehmen. Monopol ist es ja nicht ganz.
Na, schauen wir mal, ne? Gibt ja noch einige andere Wolkenanbieter.
Alles klar, zum Beispiel die nächste Meldung.
Genau, wir bleiben bei den Börsennachrichten.
Genau, da.
Gerade gestern ist es an mir vorbeigescrollt, dass Microsoft mal für 3 Ito-Sekunden kurzzeitig die wertvollste Firma der Welt war, also nach Marktkapitalisierung gemessen. Weil Apple wohl gerade einen schlechten Tag hatte und dann ist der Kurs so ein bisschen gefallen. Bei Apple war ja neulich die Meldung, dass sie $1 trillion, was ist das gleich noch auf Deutsch? $1 billion, glaube ich, ja. Ne? Ja. Eine Billion wert waren und dann ist der Preis aber leider wieder ein bisschen gesunken und jetzt waren wir Apple bei 810 Milliarden und Microsoft hatte dann mal gerade ein bisschen Rückenwind. Irgendwie bergab hatten sie dann mal ein paar Euro mehr in der Aktie und deswegen war die Marktkapitalisierung mal kurz ein bisschen mehr. Also Microsoft scheint es gar nicht so schlecht zu gehen in letzter Zeit.
Hatten die jetzt noch was Explizites getan oder war das wirklich nur...
Ich denke mal, die machen jeden Tag Dinge, ne? Das ist ja, eine Firma mit mehreren 10.000 Mitarbeitern, da steht nie still, ne?
Bill Gates hat letztens 200 Millionen für die moderne wasserlose Toilette ins Leben gerufen oder zusammengetrommelt.
Das ist sehr hilfreich, aber ich weiß nicht, ob das dem Microsoft-Kurs so viel geholfen hat.
Naja, aber es ist halt das typische Microsoft-Produkt, oder?
Ach so.
Also ich habe ja hier jetzt, ich muss ja sagen, dass ich sehe hier jetzt gerade auf dem Studio-PC seit ewigen Zeit mal wieder ein Windows XP, also das muss noch geupdatet werden.
Oh nee, das wird nicht mehr geupdatet, das ist halt jetzt museumswert.
Ah, das ist natürlich nicht so gut, das hängt hoffentlich nicht am Internet.
Naja, aber es ist... Nee, keinesfalls. Doch, es hat lustige Toolbars letztens gehabt, habe ich gesehen. Also so Pop-Ups, die irgendwo aufgehen auf Seiten, wo gar keine Pop-Ups sind und so.
Dann hätte ich das jetzt vielleicht nicht erwähnen sollen, dann würde dieser Rechner morgen gehackt sein. Also wenn einer von unseren 4 Hörern das jetzt mitbekommt...
Mindestens 5.
Und falls die Sendung vorzeitig endet, die anderen Hörer sind schuld.
Also wessen USB-Stick steckt in dem Rechner?
Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt wieder willens noch in der Lage, genaue Zahlen zu nennen. Und wir haben auch noch ein paar andere Sachen zu Microsoft, denn es klingt jetzt so, als ob es denen gerade ganz gut geht, aber natürlich, das ist natürlich nicht ideologisch richtig für diese Sendung, jetzt wie hier über den Erfolg von Microsoft zu reden. Deswegen müssen wir natürlich die Konkurrenz highlighten. Deswegen habe ich noch eine Meldung aufgenommen, dass gerade diese Woche wahrscheinlich so ungefähr 3000 Spiele, die eigentlich auch für Windows meistens alle nur sind, unter Linux als funktionierend reportet wurden.
Wie und wo ist das zustande gekommen? Also ich habe davon auch gehört, aber...
Ja, und zwar also Valve, der Entwickler von Steam, eine Spiele-Distributionsplattform ist, also so ein Store, halt quasi ein App-Store für Spiele, wo ich hingehen kann mir meine Spiele einmal kaufen, wenn ich dann auf irgendeinem anderen Rechner unterwegs bin, kann ich die dann dort auch runterladen und spielen, genauso wie das halt mit den App-Stores von Mobilgeräten auch funktioniert. Und die haben halt natürlich initial Windows unterstützt, als es 2003 oder 2004 oder so anfing. Dann kam auch irgendwann macOS dazu und irgendwann kam dann auch Linux dazu. Und der Grund war, dass bei Windows 8 Microsoft so anklingen hat lassen, dass sie jetzt auch ihren eigenen App-Store machen wollen. Und dass dann auch irgendwann Sachen nur über den eigenen Webstore installiert werden können. Und das ist natürlich ein totaler Angriff gegen das Geschäftsmodell von Valve. Denn die verdienen halt Geld damit, ihren eigenen App-Store zu betreiben. Und deswegen haben sie sich dann gefragt, wie sie jetzt eventuell sich absichern können für den Fall, dass das passiert. Und haben sich entschieden, Linux zu pushen. Haben dann...
Naja, zusätzlich haben die noch die Steambox ins Leben gerufen, ne? Diese Hardware, die auf Debian, glaube ich, sogar beruhte.
Ja.
Und die eigene Spielekonsole entwickelt damit. Natürlich nicht mit eigener Hardware oder nicht definitiv nur mit eigener Hardware. Das heißt, man konnte sich selber dieses SteamOS installieren.
Aber wurde es nicht schon wieder eingestellt?
Kann sein, aber sie haben es auch angefangen. Ja. Deswegen wurde halt die Verbreitung von Linux-Spielen immer, also von Spielen auf Linux immer besser.
Mhm. Ja. Also mit der Steambox oder Steam Machine, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher.
Kann beides sein oder kann deins auch sein.
Ich glaube, es könnte Steam Machine sein, weil das ein guter Wortwitz ist.
Dampfmaschine, ja,
super. Genau. Und das verläuft so ein bisschen wie Android-Tablets. Also es gibt zwar, glaube ich, prinzipiell noch, aber da es halt keiner herstellt oder sich keiner darum bemüht, dass es irgendwie geil ist von den Hardwareherstellern, ist das nicht wirklich am Markt. Und es ist auch, die Value Proposition ist so ein bisschen merkwürdig, zu sagen, ich bezahle hier Geld für einen PC, der aber dann am Ende irgendwie nur Steam kann, während ein normaler PC einfach auch alles andere kann, plus zusätzlich noch Steam.
Meintest du jetzt Linux-Tablets? Weil Android-Tablets gibt es doch wie Sand am Meer.
Naja, aber die sind nicht wirklich geil, ne?
Naja, okay. Also,
wenn Leute Tablets sagen, dann meinen sie nicht immer ein iPad, weil die wohl tatsächlich relativ gut funktionieren für die Sachen, die sie halt können. Also natürlich, wenn du irgendwas machen willst, was das Gerät nicht kann, bist du halt total erschossen, aber...
Wieso, man kann auch selber sich hinsetzen und was programmieren?
Nein, nicht fürs iPad. Außer du hast irgendwie...
Ja, doch, du kannst Apple-Developer werden und musst dann halt irgendwie...
Ja, geil.
100 Euro pro Jahr bezahlen oder $100. Ich keine Ahnung, ob sie da immer noch stehen. Ja, so war das mal.
Kann ich 100 Euro zahlen, um dann selber meine eigenen Apps reviewen lassen zu müssen. Und dann wird man gesagt, hier, hier ist aber ein Spendenbutton, der nicht über Apple Pay läuft. Das geht ja gar nicht.
Die wird nur gereviewt, wenn du sie im Store haben willst. Du kannst natürlich trotzdem selber bei dir installieren, oder?
Ach so. Ja gut, dann hat diese App genauso viele Nutzer, wie unser Podcast hier Hörer hat.
Reitest aber auch drauf rum. Der Podcast ist ja noch was anderes als das Radio.
Stimmt, der Podcast ist
also der Podcast den ist letzten besser. Statistiken, die aus den letzten 3 Jahren waren oder so, da waren das mehr als 3.
Ach, wir haben Statistiken?
Wir hatten mal Statistiken, die sind aber irgendwann kaputt gegangen.
Das ist aber nicht sehr datenschutzfreundlich.
Nee, wieso
jetzt schön anonymisiert.
Naja, natürlich, aber dadurch, dass sie ja gerade nicht funktionieren, sind sie extrem datenschutzfreundlich. Also ladet. Wir werden es nicht mitbekommen.
Also ich habe auf meiner privaten Webseite auch mal irgendwie einen Artikel gehabt, der total durch die Decke gegangen ist, der dann auf Hacker News gepostet war. Und dann hatte ich dann so gedacht, ich habe jetzt keinen Access-Log, aber ich würde eigentlich schon mal gerne wissen, wie viele Leute das jetzt gelesen haben. Und habe dann in meine Metriken geschaut, wie viel Netzwerkbandbreite verwendet wurde, während der Artikel halt durchs Internet ging. Und dann das geteilt durch die Seitengröße und konnte so schätzen, dass es so ungefähr 10.000 Leser waren. Also man braucht auch nicht unbedingt Piwik oder wie das mittlerweile heißt oder so.
Matomo, Mamotmo,
das hat ja einen Namen. Es hat irgendwann mal den Namen gewechselt. So, ich glaube, wir schweifen gerade grandios vom Thema ab, denn wir waren eigentlich bei Steam. Und Steam funktioniert halt unter Linux und das hat bis jetzt aber erfordert, dass die Entwickler wirklich ihre Sachen auch für Linux portieren. Es ist mittlerweile einfacher, als es vor 10 Jahren gewesen wäre, weil die Spiele meistens auf irgendwelchen Engines aufbauen. Also zum Beispiel kleinere Indie-Spiele sind meistens damit Unity gebaut oder vielleicht auch andere Titel auch mit der Unreal Engine zum Beispiel. Und da ist dann halt der Aufwand, das zu portieren, relativ gering, sofern halt dieser Engine-Entwickler das schon mal für Linux portiert hat, was zum Beispiel bei Unity der Fall ist. Und deswegen gibt es da schon einiges. Also ich habe irgendwie 100 Spiele oder so in meiner Steam-Library, die fast alle unter Linux funktionieren. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Steam mir dann nur die Sachen zeigt, die auf meiner Plattform auch gehen, weil ich immer unter Linux eingeloggt bin.
Nee, die kannst du auch auf Linux kannst du dir Windows-Spiele ansehen und kaufen. Also ja, aber
aber es wird nicht recommended.
Ja, und was haben sie jetzt gemacht, damit man die Spiele spielen kann?
Ja, sie haben halt gesagt, es funktioniert halt hier nicht, die Entwickler dazu zu bringen, weil den müssen sie zwar wieder supporten und das ist ja auch lästig und haben deswegen Wine eingebaut, also unseren guten alten Nicht-Windows-Emulator. Und haben da noch ein paar Komponenten dazu implementiert, und zwar eine DirectX-Implementation, also eine Implementation von DirectX 11 und 12 auf Basis von Vulkan, dem neuen Grafik-API.
Das heißt, das sind Bibliotheken zur grafischen Programmierung, so muss man das irgendwie
zusammenfassen. Genau, also wir sollten
ein bisschen mehr erklären. Wir sind nicht nur ganz unter uns.
Ja, das.
Ich meine, mindestens 3, laut deiner Angabe, hören wir zu.
Also ich sehe 3 Personen, die zuhören, weil hier 3 Personen Kopfhörer aufhaben. Unsere Hörerschaft ist sicher größer als das. Vielleicht hat ja unten im Hackerspace jemand den Livestream an. Hallo Hackerspace.
Ja, hallo Random String.
Genau, und das haben sie jetzt alles so ein bisschen schön zusammenpaketiert. Das Wine und dieses Proton, diesen Kompatibilitätsbibliotheken. Und haben da auch eine Webseite aufgemacht, so wie es bei Wine ja auch diese App.db gibt. Gibt es bei Proton dann auch die Proton.db, wo Leute reporten können, welche Spiele funktionieren und was nicht geht, ob vielleicht irgendwie nur der Singleplayer geht oder auch irgendwie die Multiplayer-Arena. Und da wurden jetzt 3.000 Spiele als funktionierend berichtet mittlerweile.
Cool. Das heißt, die Spielehersteller selber mussten nichts anfassen und auch alte Spiele könnten theoretisch damit funktionieren und man hat damit den Fuhrpark der Möglichkeiten natürlich deutlich erweitert, weil Windows war ja eigentlich genau wegen noch Spiele auf dem Privatrechner sehr viel und natürlich wegen der ganzen Office-Produkte.
Und Steuererklärung.
Steuererklärung, stimmt.
Wissen wir, ob DirectX backwards kompatibel ist?
Weil naja, diese Versionen sind, glaube ich, relativ standalone. Also ich sehe das da meistens immer, dass ein Spiel sagt, wir verwenden DirectX 11. Und dann geht es halt auch nur auf Windowsen, die halt 11 unterstützen, was zum Beispiel in dem Fall jetzt irgendwie 7 oder 8 oder 10 ist. Und DirectX 12 ist, glaube ich, sogar nur Windows 10.
Ich meine jetzt, weil wir gerade hatten, ob dann auch ältere Spiele gehen. Das heißt,
ältere Spiele werden von Wine schon selber relativ gut unterstützt. Ah, okay. Also die haben ja auch nur begrenzte Kapazität, die Wine-Entwickler, aber so DirectX 9 und 10 haben sie schon selber relativ gut nachimplementiert.
Ah, okay,
das war und das schon auch drin. Eher auf Basis von OpenGL, während DirectX 11 und 12 jetzt mehr Vulkan benötigt.
Ja.
Das ist halt die Entwicklung, die relativ parallel auch bei DirectX nachvollzogen wurde. So. Wir haben noch mehr Microsoft News in der Liste stehen, denn Microsoft hat ja vor einiger Zeit GitHub gekauft. Und da möchte ich vielleicht nur einen kurzen Shoutout machen, denn es gibt da jetzt eine neue GitHub-Alternative, die vor ein paar Tagen in Public Beta gegangen ist. Und zwar SirHat.
Okay, habe ich noch nie gehört. Ich dachte, man nimmt GitLab für Alternativen.
Ja, es ist ja immer gut, wenn es mehr als eine Sache gibt.
Richtig.
Also es gibt ja GitLab, es gibt auch Gox oder Gitty. Wenn du jetzt wirklich einen sehr genauen GitHub-Klon haben möchtest.
Ja, man kann natürlich auch einfach Git benutzen, wenn man keine Webseite braucht.
Ja, und dieses SirHat, also schreibt sich sr.ht, das ist die Webseite, wo man das findet. Das werden wir auch wahrscheinlich in den Shownotes nochmal haben. Ist von Drew DeWalt. Das ist ein mittlerweile relativ bekannter Open-Source-Entwickler, der macht auch den Wayland Compositor Sway, also einen Wayland-basierten Desktop für Linux. Und der ist auch gerade auf dem Weg auf 1.0. Das könnte man vielleicht auch irgendwann mal eine Sendung zu Wayland machen vielleicht.
Das würde mich auch interessieren. Ich dachte, Wayland sei tot.
Wayland ist alive and kicking. Das ist total geil. Das ist der... Also ich hatte jetzt die Announcement gesehen von Sway 1.0 Beta und das hieß, das ist der erste Linux-Desktop überhaupt, der endlich mal Multi-Monitor mit High DPI richtig unterstützt. Also wenn du einen Monitor mit High DPI und einen Monitor mit normalen DPIs hast, also mit hoher Auflösung oder mit geringerer Auflösung, und dann verschiebst du die Fenster von einem auf den anderen und das Fenster schaltet dann halt richtig um, dass es dann jetzt halt kleiner rendert oder größer rendert, je nachdem.
Das ist cool, aber dann mit Wayland funktioniert doch X-Forwarding nicht, oder? Das ist nämlich ein riesen Anwendungsfall von allen anderen Fenstermanagern.
Ich weiß nicht, wann ich das jetzt mal X-Forwarding verwendet habe. Also vielleicht hast du andere Use Cases.
Dann habe ich bestimmt andere Use Cases und bestimmt noch ein paar Leute, die ich kenne, die das auch haben. Also es wäre unvorstellbar, X-Forwarding nicht zu unterstützen für uns.
Darauf das alte XKCD, you broke my workflow.
Ja gut, vielleicht gibt es dann irgendwas anderes Cooles, Neues für Seamless RDP, wer weiß.
Naja, es muss halt irgendeine Art von VNC-Integration geben und da gibt es wohl auch irgendwas, aber ich habe mich damit jetzt nicht genau auseinandergesetzt, weil ich meistens vor meinen Rechnern davor sitze oder per SSH-Konsole eingeloggt bin und dann auch nur Text brauche.
Na, da sollte man mal eine eigene Sendung drüber machen über Fenstermanager, das würde mich interessieren, ja, wie jetzt, da die Zukunft ist.
Jetzt sind wir schon wieder kolossal vom Thema abgekommen, denn ich wollte ja eigentlich gar nicht über Sway reden, was das andere Projekt von Drew ist, sondern über SirHat. Ich hab mich überzeugt, das ist die richtige Aussprache. Das ist unfassbar. Und das ist im Prinzip auch ein Klon von GitHub und Travis und überhaupt und alles. Also es hat einmal so diese ganze Sache, alles, was du so brauchst in der Webseite, um Software zu entwickeln. Du hast dein Quellcode-Repository, du hast deinen Issue-Tracker, also deine, wo Leute ihre Fehlerberichte einkippen können oder wo du verfolgen kannst, was noch für Funktionen implementiert werden müssen oder wie der Stand ist bei deinen Entwicklungen. Du kannst ein Forum haben, eine Mailingliste. Du kannst auch einen Build-Server haben, wo deine Software gebaut wird. Das wird wohl sogar der erste Build-Server-Anbieter sein, der RISC-V unterstützt. Das ist eventuell auch ein gutes Sendungsthema mal für später.
Ja.
Wenn wir das nicht schon mal hatten.
Nee, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also
zumindest nicht explizit.
War ich heute zufällig auf der Herstellerseite und habe mir die aktuellen... Sci-Five, genau, habe ich mir angeguckt, was deren aktuellen Boards sind. Das ist natürlich auch im Kontext von Raspberry Pi vielleicht gar nicht so schlecht, sowas mal zum Vergleich zu haben.
Und was auch ein großer Unterschied ist von SirHat gegenüber den anderen Sachen, also du kannst es natürlich self-hosten, also du kannst es auf deinem eigenen Server installieren, aber wenn du dort bist, dann musst du immer Geld bezahlen, wenn du ein Projekt hast. Also zumindest der Typ, der das Projekt selber betreibt, der muss Geld einwerfen. Und dadurch weißt du dann, es ist natürlich blöd, wenn man bezahlen muss, aber man weiß halt, dass man der Kunde ist tatsächlich.
Also es sieht ganz schön minimalistisch aus, muss ich mal sagen. Und was wir jetzt noch nicht ganz dazu gesagt haben, ist, dass es natürlich komplett weiter auf Git aufbaut. Dass es eigentlich nur ein Frontend für Git ist, beziehungsweise eine Community-Management-Möglichkeit halt, um seine Open-Source-Software außerhalb von Microsoft und GitLab zu hosten. Beziehungsweise ja, auch GitLab und so kannst du ja auch privat betreiben und Git ja auch so mit.
Ja, Git betreibe ich auch privat, ist auch relativ schmerzfrei. So, wir haben mal ein bisschen genug über Microsoft geredet, ne? Das war ja jetzt auch über die Schiene Microsoft und GitHub. Wir kommen mal zu unserem anderen Favorite Company, nämlich Facebook. Da gab es nämlich eine Meldung, dass in einer Studie festgestellt wurde, dass 44% der Facebook-Nutzer aus den USA, zumindest aus der Altersklasse 14 bis 29, die App deinstalliert haben.
Naja, man ist auch nicht gerne im selben sozialen Netzwerk wie seine Eltern, oder?
Das wird sein, ne?
Und wenn... Wie lange gibt es jetzt Facebook schon?
14 Jahre.
Ja, siehst du, da bist du einmal in der Generation rausgewachsen. Das heißt, die Eltern bleiben drauf und die neuen Nachwüchse, die melden sich natürlich da nicht an.
Ja, stimmt. Das waren damals diese Harvard-Studenten, die da als erstes raufkamen. Ne? Das war ja eigentlich auch nur das Jahrbuch für Harvard, so in der ersten Implementation. Und die Leute, die damals studiert haben, wenn die jetzt 20 sind, dann sind sie jetzt 34, und denen ihre Kinder sind jetzt auch schon
bald in Harvard.
Ja, ganz so weit noch nicht.
Ganz so weit noch nicht. Wir sind aus dem Zeitalter raus, wo die Leute im Durchschnitt mit 20 oder 21 ihre Kinder haben.
Ja. Kinder mit 14 nach Harvard kommen.
Mir ist es ja jetzt neulich aufgefallen. Ich hatte jetzt, das kann ich jetzt vielleicht dazu sagen, ich hatte jetzt diesen Monat meinen 29. Geburtstag. Also ab nächstes Jahr sage ich dann den Leuten nicht mehr, wie alt ich bin.
Da bist du ja fast schon so alt, um zu sagen, dass früher alles besser war.
Ja, früher war auch alles besser. Mir ist mir aufgefallen, dass ich jetzt bald an den Punkt komme, an dem ich älter bin, als meine Mutter alt war, als sie mich geboren hat.
Das war bei mir mit 19 schon so.
Also ja, da habe ich mich dran gewöhnt. Ich bin ein totaler Nachzügler. Mann. Das ist ziemlich merkwürdig.
Ja, die Generation ändert sich. Und nicht umsonst haben wir so eine Bevölkerungspilz und keine Pyramide mehr.
Ja, ne? Genau, und die jungen Leute, wo sind die jetzt alle hin? Wenn sie nicht mal bei Facebook sind.
Wahrscheinlich bei Knuddels.
Nee, Knuddels war schon uncool. Als StudiVZ gibt es auch noch.
Das stand mehr, nur unten drunter.
Du spoilerst hier schon wieder.
Ja.
Das habe ich noch nicht gelesen, deswegen.
Also ich hatte ja dann erst gehofft, dass dann die Aussage kommt, dass die jungen Leute einfach erkannt haben, dass Social Media sinnlos ist und verschwendete Lebenszeit. Aber nein, natürlich nicht. Die sind jetzt alle bei Snapchat und Instagram und WhatsApp. Die sagen sich natürlich irgendwie eventuell auch, ja, wir schmeißen Facebook keine Daten mehr in Rachen. Wir gehen jetzt zu Instagram.
Ja. Und bleiben bei WhatsApp.
Und genau, verabreden sich bei WhatsApp dazu, Facebook zu löschen. Und merken dann irgendwann in 5 Jahren, wie sinnlos das alles ist.
Ja, zumal ja WhatsApp jetzt demnächst dann Werbung schalten wird, ne? Und gezielt abhängig von deinen...
Ja, das ist natürlich gutes Timing. Da muss ich meiner Familie beim Weihnachtsessen vielleicht mal Signal verkaufen.
Das könntest du tun.
Ja, Signal oder Matrix oder Jabber, das ist echt schwierig. Also ich hatte die Diskussion so, wohin geht man denn? Und
Matrix-Server habe ich auch zu Hause rumzustehen. Da sind auch ungefähr so viele Nutzer, wie diesen Radiosendung gerade hören.
Ach, du hast dich dreimal angemeldet? Jetzt hör doch mal auf, da mal aufs rumzuhacken. Wir machen das hier für alle, die es hören wollen.
Genau. Und
das zwar gerne.
Nee, das ist jetzt mein Running Gag für heute, da musst du jetzt durch. Und ja, Matrix, das braucht noch ein bisschen Feinschliff, aber das passiert ja auch. Ich weiß ja nicht, ob das hier in der Sendung mal war, nämlich die Matrix-Entwickler werden von der französischen Regierung jetzt gesponsert, weil die französische Regierung selber gerne so eine Art Kollaborationstool haben möchte, also quasi so einen eigenen Slack-Klon, so einen Gruppenchat für Regierungsmitarbeiter.
Naja, WhatsApp ist ja auch kritisch, ne? Also es gab jetzt hier bei der Brasilienwahl und so, das hatten wir, glaube ich, in den Sendungen vorher. So Manipulationen über WhatsApp, hat Fehlinformationen und es gab wirklich, wenn es dann demnächst auch Werbung gibt, sodass man gezielt diese Informationen streuen kann, dann wird das alles nur noch gefährlicher als Mittel.
Kann eigentlich nicht schiefgehen, ne?
Kann nicht schiefgehen, oder? Genau. Deswegen sind dezentrale Dienste immer was man bevorzugen sollte. Und Matrix ist einer dieser dezentralen Dienste. Das heißt, jeder, der da mitspielt, kann selber einen Server bestellen und Teil dieses Netzwerks werden.
Genau, und jetzt waren wir schon bei Social Media, da können wir gleich dort bleiben, denn wie Simon schon vorweggenommen hat, war auch Knuddels in den Nachrichten, also die Älteren unter uns werden sich erinnern.
Gibt's Knuddels immer noch?
Ich hab auch gestaunt, also wahrscheinlich verabreden sich die Leute bei StudiVZ dazu, sich bei Knuddels zu treffen.
Oder sind immer schon bei Knuddels geblieben? Oder
ja, so. oder bei MySpace oder LiveJournal oder so. Oder GeoCities. Gott, siehst du, jetzt fühle ich mich noch älter. Das hast du ja toll bekommen. Und zwar, Knuddels war in den Nachrichten, weil sie 20.000 Euro Strafe zahlen mussten. Und das war die erste Strafe, die nach der glorreichen Datenschutzgrundverordnung vergeben wurde. Darüber haben wir aber definitiv berichtet. Daran kann ich mich vage erinnern, dass im Mai da ein bisschen Bass war, dass da viele Leute über diese Datenschutzgrundverordnung geredet hatten.
Deswegen haben wir das auch getan.
Genau, weil wir immer uns nach dem Geschmack der Masse richten.
Klar.
Ach je, und was haben sie gemacht? Sie haben wieder Passwörter unverschlüsselt gespeichert. Also quasi, wenn man sich einloggt, haben sie wirklich die Passwörter im Klartext. Das heißt, ohne dass die irgendwie maskiert, versteckt oder ja gehasht worden sind, was eigentlich das Richtige.
Ja. War das nicht diese Woche noch jemandem passiert?
Ja, ja. Das passiert erschreckend oft.
Also ich meine eigentlich immer, wenn eine Webseite sagt, irgendwie mein Passwort darf maximal 20 Zeichen lang sein, dann gehe ich eigentlich schon so im Kopf davon aus, dass sie das jetzt im Klartext speichern. Weil warum?
Ja, vielleicht können wir das mal kurz erklären, wie das funktioniert. Also der große Nachteil natürlich, wenn man Benutzernamen und Passworte im Klartext speichert, ist, dass wenn man ein Sicherheitsproblem hat, was halt öfter vorkommt, als man denkt, weil Software halt nicht hundertprozentig sicher ist, dann hat der Angreifer oder der das zufällig gefunden hat, Zugriff auf alle Passworte und alle E-Mail-Daten. Und das, weil die Leute halt nicht nur schlechte Passworte wählen, sondern überall auf den Diensten dieselben Passworte haben oder oftmals dieselben Passworte haben, ist das halt ein riesen Problem, weil man sich dann halt mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort halt zum Beispiel beim E-Mail-Anbieter einloggen kann, bei PayPal einloggen kann oder sonst wo noch und damit halt wirklich Unheil passieren kann.
Genau, also Passwörter nicht im Klartext speichern, sondern man muss sie stattdessen hashen.
Hashen muss man sich wie vorstellen als Außenstehender?
Hashen ist im Prinzip eine mathematische Funktion. Ich habe leider gerade keine Analogie zur Hand, die es irgendwie ein bisschen freundlicher macht. Deswegen sage ich jetzt mal mathematische Funktion. Und man weiß, eine Funktion ist immer was, wo was reingeht und was rauskommt.
Schwarze Kiste, eine Blackbox, rein, raus. Was da drin passiert, ist Mathe. Mathemagie.
Ich mag eigentlich diese Blackbox-Analogie nicht, weil das klingt halt so, als ob man nicht verstehen kann, was da drinnen vor sich geht. Und das kann man ja durchaus verstehen, nur es ist halt ein bisschen kompliziert. Man braucht halt ein bisschen Zeit eventuell, um sich da reinzudenken. Oder vielleicht ein Informatikstudium hilft sicher
auch. Dann sagen wir eine Kiste mit Deckel, die man aufmachen kann, den Deckel.
Sehr gut, eine Whitebox.
Eine Whitebox. Also was passiert genau? Das Passwort und kommt rein und dann?
Und dann kommt irgendein anderer Zeichen, eine andere Zeichenkette raus. Und die Eigenschaften dieser Zeichenkette sind, dass man aus dieser Zeichenkette, aus diesem Hash, nicht mehr zurückschließen kann auf das Passwort. Aber der Hash ist ziemlich eindeutig. Also es ist auch schwierig, einen anderen String zu finden, eine andere Eingabe zu finden, die denselben Hash erzeugt.
Aber insbesondere eine wichtige Eigenschaft ist noch, dass eine geringe Änderung an der Ausgabe eine deutliche Änderung des Hashes hervorruft.
Genau, also selbst wenn ich irgendwie wüsste, dass ein anderer Hash fast dasselbe Passwort erzeugt, hilft mir das nicht groß was.
Und genau. Ich habe das jetzt gerade nochmal rausgesucht. Der zweite Kandidat für unverschlüsselte Passwörter war, wie wir gerade schon erwähnten, Instagram.
Ah, super.
Allerdings ist das ein bisschen komisch, weil irgendwie haben die behauptet, dass es nur ein Teil der Nutzer betrifft. Aber irgendwie war das so, dass wenn man irgendein DSGVO-Tool benutzt hat, um sich da seine Daten anzeigen zu lassen, dann war da irgendwie in der URL der Seite oder so, ich habe kein Instagram, deswegen habe ich das nicht ausprobiert.
Das dann drin stand im Klartext,
ne? Nein, irgendwie im String der Webseite oder irgendwie sowas.
Nein, ich glaube, es war sowas, du hast halt deine Daten quasi angefordert, du willst sie halt raustragen, was ja die DSGVO fordert, dass du das können, genau. müssen, dürfst,
das ist schon richtig.
Irgendeine Kombination von diesen Modalverben. Und wenn sie halt dann dieses Datenpaket zum Raustragen generieren, dann kommt da auch eine URL rein, wo dein Passwort im Klartext steht, was irgendwie auf mehreren Ebenen Quatsch ist, aber so war es anscheinend.
Ja, zumal genau. Bei URLs, das ja immer noch dann auch von den Leuten abhörbar ist, die das Internet dir geben. Das heißt, du kannst ja doch schon als Transporteur dann massenweise Passworte rausziehen.
Naja, wenn du TLS-Verschlüsselung hast, also wenn das grüne Schloss im Browser zu sehen ist,
dann... Bei TLS sehe ich nicht die URL?
Nö, da siehst du nur, dass sich mit dem Webserver verbunden wurde und eventuell welche Domain es war, also Instagram.com oder...
Ach so, okay, was da cool. Steht.
Ja, ja.
Okay, ja, es war halt irgendwie ein bisschen unklar, weil sie halt gesagt haben, dass nur sehr wenige Benutzer betroffen gewesen wären.
Ja, weil vielleicht noch nicht genug Leute ihre Daten raustragen wollen.
Wir ja, aber das jetzt nicht mehr können, weil sie es halt abgestellt haben.
Bei Knuddels
fand naja, ich... Nee.
Also, sie dass haben das Passwort da drin ist.
Ja.
Naja. Haben sie jetzt zumindest mal weggeixt. Bei Knuddels fand ich ja die Begründung besonders interessant, warum die Passwörter im Klartext gespeichert wurden. Und zwar wurde gesagt, eigentlich das Login-System, also wo das Passwort geprüft wird, das speichert das sogar als Hash. Also das wäre eigentlich kein Problem, aber es gibt dann ein zweites System, wo die Nachrichten, die den Nutzer schreiben, geprüft werden, ob sie auch gerade selber ihr Passwort in den Chat posten. Und das wird dann durch Sternchen ersetzt.
Ja gut, das könnte man also auch mit dem Hash testen. Das muss man ja doch nicht dann mit dem Klartext prüfen. Du musst dann halt auf Client-Seite den Hash erzeugen.
Ja gut, aber auf Client-Seite könnte das funktionieren, ja, weil das dann relativ schnell laufen würde. Ja.
Also da haben sie sich irgendwie
selber... Man könnte es schon beim Tippen machen. Ja, es gibt sicher irgendwelche Lösungen, aber es ist zumindest nicht ganz so schlimm.
Naja gut, aber du müsstest dann ja sozusagen alle möglichen Kombinationen von Zeug, was du eingibst, hashen.
Im Gegensatz, wahrscheinlich
du suchst da den einen String. Also das ist schon ein bisschen...
Nee, es kostet nicht viel.
Naja, kommt auf die Key-Derivation-Function an. Also manche Hashes sind halt auch bewusst richtig teuer. Also ich habe mir hier so einen Passwortgenerator selber geschrieben, weil Roll Your Own Crypto ist immer eine gute Idee. Und wenn ich da ein Passwort generiere, da rechnet er halt 5 Sekunden oder so, weil diese Funktion halt darauf ausgelegt ist, richtig teuer zu sein. Damit das halt idealerweise irgendwie Jahrtausende dauert, alle Möglichkeiten durchzuprobieren, selbst mit den besten Supercomputern. Naja. Also Knuddels ist wohl gerade dabei nachzuarbeiten. Was auch in den Artikeln erwähnt wurde, ist, dass sie sich sehr kooperativ gezeigt haben. Sie haben halt, als die Datenschutzbeauftragten angekommen sind und gesagt haben, was soll denn das hier, warum speichern sie das hier im Klartext, haben sie so eingesehen, dass das ein Problem ist und haben sich darum bemüht, da schnell jetzt nachzubessern. Und deswegen ist diese Strafe auch relativ gering ausgefallen, nämlich mit diesen 20.000 Euro noch weit unter dem Maximum gewesen, was die DSGVO erlaubt, was 2% des Jahresumsatzes sind.
4%. Oder
so. 4%?
Und ich glaub, 20 4%. Millionen vom Vorstand oder Geschäftsführer.
Ja, ich glaube 4% war es erst bei wiederholten
kann sein.
Offenses. Und was ich daran ganz interessant fand, ist, dass es so eigentlich alle Kritiker der DSGVO einmal widerlegt hat, die gesagt haben, ja, hier werden die ganzen Firmen alle bankrott gemacht. Aber es geht halt wie immer darum, dass man endlich mal ein bisschen Stick braucht, also ein bisschen Peitsche, damit die Leute auch mal compliant werden. Und wenn sich zeigt, dass die Leute tatsächlich bereit sind, auch diese Datenschutzprobleme zu beheben, dann muss die Strafe auch nicht so hoch ausfallen. Also da Applaus an den Datenschutzbeauftragten, dass die das so sauber durchziehen. So, jetzt haben wir schon wieder 36 Minuten verbraucht für die Nachrichten. Deswegen hänge ich jetzt die Wissenschaftsnews nur ganz klein hinten ran, denn die erste Sache davon habt ihr wahrscheinlich in eurem Newsfeed oder in der Tagesschau oder wo auch immer ihr eure Nachrichten bekommt, schon gesehen. Nämlich gestern hat die NASA eine Sonde auf dem Mars gelandet. Hat euch von euch jemand das mitverfolgt?
Ich habe nur die Bilder gesehen, die sie geschossen haben, als sie gelandet waren.
Also ich hatte das im GIF gesehen von den Leuten, die da im NASA Command Center gejubelt haben, als es dann richtig funktioniert hat und richtig aufgesetzt hat. Also gut, wahrscheinlich eine Minute später, weil das Signal ja auch ein bisschen dauert.
Zumindest zeitweise lief der Stream auch hier im HQ.
Oh, Knuddels hat noch ein Gästebuch. Ich bin gerade ein bisschen abgedriftet.
Haben die vielleicht auch noch einen Usenet-Server?
Ich weiß nicht, ich suchte eigentlich eine Bilanz, weil ich gern wissen wollte, wie viele Leute Knuddels benutzen. Also die Statistiken, die ich jetzt gefunden habe, das war doch interessant. Das hat immer noch 41% ihrer, nee, das sind von 2008, oh Gott, 165 Millionen Page-Impressions waren es 2008 pro Monat. Sorry für die Ablenkung. Ja, ich habe die Bilder gesehen, ich fand das mit der Sonde sehr, sehr, sehr spannend. Aber diesmal ist es kein Rover, ne? Das heißt, diesmal fährt sie nicht, diesmal steht sie nur rum.
Ja, hat man sicher sonst auch genug zu bohren oder an Daten zu sammeln oder vielleicht einfach mal in den Himmel zu gucken. Ne?
Ein deutsches Stück Technik ist mit, und zwar genau ein Gerät, das sich 5 Meter einbohrt in die Erde unter die Sonde. Ich weiß aber nicht genau, um was zu messen. Irgendwas wird da gemessen.
Also ich könnte mir das so rein menschlich, kann ich mir durchaus erklären, warum man sich in heutigen Zeiten 5 Meter in die Erde einbohren möchte.
Gerade in manchen Gegenden in Deutschland.
In dem Fall wird man sich allerdings 5 Meter in den Mars bohren.
Wir beschränken hier die politischen Kommentare
auf ein Notwendiges. Stimmt, das ist ja nicht die Erde. Ach, stimmt.
In die Mars-Erde.
Ja.
Also vielleicht wollen sie bis zum Karamell vordringen.
Naja, stimmt. Das ist ja dann kein Dreck, das ist ja Mars.
So, und wem der Mars zu weit weg ist, der kann auch stattdessen nach Greifswald reisen. Das ist jetzt ein sehr harter Cut, denn in Greifswald steht der Forschungsfusionsreaktor Wendelstein 7X, beziehungsweise, ja, es steht schon da, aber er ist noch nicht ganz fertig. Der wird seit Jahren dran gebaut und da wird auch noch ein bisschen dran gebaut. Aber es gab jetzt diese Woche oder wann es war, na, wahrscheinlich, wenn sie jetzt die Pressemitteilung veröffentlichen, auch ein bisschen früher schon, gab es einen Testlauf, wo das erste Mal der Stellarator, also dieser Fusionsreaktor, den sie dort bauen, mit einer Schutzschicht aus Graphit innen drin verkleidet wurde und einmal hochgefahren wurde. Wahrscheinlich auch mehr als einmal. Und es wurde gleich mal ein neuer Rekord aufgestellt in der Plasmadichte und im Energieinhalt des Plasmas.
Also das ist jetzt nicht das erste Plasma, also es ist tatsächlich neu, ist, dass es ein neuer Rekord ist.
Es gab schon Testlauf,
ja. Und Wendelstein 7X wird auch niemals irgendwelche Fusionen machen, zumindest in allen Planungen, die da derzeit vorliegen, sondern es ist halt nur ein Demonstrator für das Stellarator-Prinzip.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir auf die News einen Deckel drauf, damit wir noch ein bisschen Zeit dann haben für unser Thema. Aber jetzt gibt es erstmal Musik. Und zwar habe ich euch heute Josh Woodward mitgebracht. Das ist der Mensch, der auch die Musik liefert, also ohne dass er es weiß, aber er liefert sie, denn das ist zum Glück freie Musik, für meinen Podcast, den ihr vielleicht die letzten 3 Monate hier gehört habt.
Cross-Promo.
Genau. Cross-Promo ist gar nicht so einfach.
C3D2 Cross-Promo.
Genau. Wir machen ja hier jetzt ein ganzes Medienimperium auf. Und Josh Woodward ist my Homeboy. Und von dem hören wir jetzt. Moment, ich muss kurz mal gucken, wie der Titel heißt. Ich bin leider ziemlich kurzsichtig und dieser Monitor steht weit weg. Das siehst du, ich hätte es mich falsch gesagt. Ich hätte Save Me gesagt, das heißt Show Me. Und jetzt werden wir mal gucken, ob ich das sogar hinbekomme, dieses Audio hier zu konfigurieren.
Denk dran, du musst die Musik noch starten. Freies Radio!
Hm? Ah. Chrismatic. Nee, Moment, das ist der falsche Kanal. Siehst du mal, so funktioniert das. Wo ist denn hier das?
Das habe ich aber gehört, die Musik. Musst du lauter ziehen.
Nee, das war nicht das Richtige.
Auto B, hoch damit.
Irgendwie, ich weiß es nicht. Lass mich mal kurz. Sehen Sie, meine Damen und Herren, das ist alles live hier.
Okay, ich nutze die Chance, um Werbung für mein Cross-Promo zu machen. dieses Jahr wird es auf dem Kongress eine Hebokon geben. Das heißt, kleine, selbstgebastelte Roboter kämpfen gegeneinander und jeder ist dazu eingeladen, mitzumachen. Kommt einfach in die Chaoszone, das Projekt, was wir auch beim letzten Mal angekündigt haben. Das sind viele Quadratmeter auf dem Kongress.
Ich mache das jetzt mal anders, weil dieses Lied kenne ich noch nicht auswendig. Ich mache jetzt mal ein anderes Lied an, was ich auch vom Hören her kenne und dann kann ich es vielleicht identifizieren, wenn ich jetzt nach und nach einen von diesen Reglern hier hochziehe. Also hier ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Das ist hier experimentelles Radio, wo das hin.
Da ist doch Musik.
Aha.
Aber die haben noch ein bisschen lauter.
Irgendwie. So. Irgendwas geht hier nicht. Aber kann das sein, dass hier noch ein. Ach, guck mal. Hier läuft einfach noch Audio. So ein Blödsinn. Jetzt ist nämlich auch nur noch ein Track drauf. Wisst ihr was? Ich starte den jetzt mal für euch von vorne.
Torn and totally my mind. shiver like an earthquake shaking your heart. You crack a fissure, exposing every inch of your deepest part. And I never meant to make you crumble apart. But you have got a life ahead, so go and start to cauterize.
So, hier ist weiterhin das Penta-Radio vom Chaos Computer Club Dresden, live auf Coloradio oder im Internet als Podcast nachzuhören. Ich bin immer noch hier mit Honky und mit Simon. Und wie ich schon vorhin sagte, Honky hat Himbeerkuchen mitgebracht.
Yeah, Himbeerkuchen. Warum Himbeerkuchen? Ja, es geht um eine kleine Platine, einen kleinen Computer, den Raspberry Pi. Raspberry ist Englisch und steht für Himbeer. Und Pi ist eigentlich geschrieben P und I, das heißt wie die Zahl Pi, 3,14, das wird auch später nochmal eine Rolle spielen, ist also nicht wirklich der Himbeerkuchen, sondern eigentlich der Himbeer-Pi. Aber ja, so gefragt, habt ihr selber auch einen Raspberry Pi?
Ja, also ich habe den obligatorischen Raspberry Pi zu Hause in der Schublade liegen, der nicht weiß, wofür er da ist.
Der Raspberry Pi ist im Jahre 2000 und jetzt habe ich hier so viele Daten aufgeschrieben, dass ich das gar nicht, 2012 ist er glaube ich rausgekommen, genau, 2012 gab es den ersten Raspberry Pi, das ist jetzt über 5 Jahre her, 6 Jahre?
6 Jahre.
Und seitdem hat sich viel getan, also der Raspberry Pi hat sich wurde quasi gebaut als kleiner Schulungscomputer, um Studenten in Cambridge wieder die Nähe zur Hardware zu bringen, also quasi Informatikstudenten, die immer weiter sich entfernt haben davon, zu wissen, wie Drähte funktionieren, wie Hardwareprotokolle funktionieren. Dafür hat man halt einen Rechner bauen wollen und hat damit auch 2006 angefangen. Also die haben auch relativ lange dran gebaut, bevor es dann auf dem Markt war. Und dieser kleine Computer erfreute sich dann halt reger Beliebtheit in den folgenden Jahren. Nämlich sogar so große Beliebtheit, dass er 14 Millionen Mal verkauft worden ist. Oder über 14 Millionen Mal.
Bis jetzt.
Bis jetzt. Die Frage ist, was man natürlich jetzt als den Raspberry Pi bezeichnet. Da gibt es einige Modelle, also eher so Kategorie 10 verschiedene. Aber wenn man diese Produktfamilie zusammenfasst, sind es halt eben diese 14 Millionen. Und dann kommt es auch wieder darauf an, wie man andere Computer zusammenfasst. Aber damit spielt er auf jeden Fall in der Top 5 bis Top 10 mit. Der jemals verkauften Rechner eines Typs. Und ja, also ich habe damals auch angefangen, meine ersten Hardware-Projekte mit einem Raspberry zu machen, weil das schon ganz schön praktisch ist.
Genau, das ist so ein... Also wie kann man sich vorstellen? Das ist so ein kreditkartengroßer Computer etwa, also so ein kleines Board, genau. Wo dann diverse Sachen drauf sind und wo natürlich draußen Anschlüsse an der Seite sind.
Da kommt Strom ran und da fällt HDMI raus. Das heißt, man kann es direkt an den Fernseher anschließen oder an einen Monitor. Mhm. Da kann man USB, das heißt, man kann da eine Tastatur und eine Maus ranschließen und kann dann sofort lostippen in einem Betriebssystem.
Genau, so eine SD-Karte kommt auch rein, damit man da irgendwie ein Betriebssystem booten kann.
Genau.
Und das hat sich nicht nur so ein bisschen zu einer Plattform für Hacker entwickelt, also Leute, die irgendwelche Hardware-Projekte machen, können sich da mit diesem Raspberry Pi ein bisschen Rechenpower reinholen in ihr Gerät oder in ihren kleinen Roboter vielleicht, sondern es ist auch so ein bisschen die Standardplattform geworden für Heimautomatisierungsprojekte und so Heimserver. Also ich habe relativ oft schon sowas gesehen, wenn es irgendeine Software gibt, die Leute sich zu Hause hinstellen können, dann wird die paketiert als so ein SD-Karten-Image, was man sich auf eine SD-Karte kopieren kann und dann so ein Raspberry Pi reinsteckt. Und dann steckt man Internet an und dann hat man einen Adblocker zum Beispiel dazustehen.
Genau, das ist ein
Und muss da auch nicht irgendwas groß programmieren oder kompilieren oder installieren, sondern man kopiert da nur diese SD-Karte zurecht und dann geht's los.
Ja, auf dem Raspberry Pi an sich läuft in der Regel ein Linux-System. Wir haben auch eine ganz lange Liste an verschiedenen Linux-Systemen, über die wir dann nachher mal reden können. Aber es ist auch ein guter Einstieg, um halt mit anderen freien Betriebssystemen zurechtzukommen oder mal loszulegen, ohne dass man sich gleich seinen Laptop kaputt macht. Und darauf läuft dann alles Mögliche. Also der Raspberry Pi kann auch Webseiten ausliefern. Er kann E-Mail-Server sein, Adblocker sein. Er kann aber auch Drähte schalten, also er spricht bestimmte Hardware-Protokolle, I²C zum Beispiel, I²S glaube ich nicht, aber
sagt,
SPI.
Sagt man das wirklich als I²?
Ja.
Echt?
Oder I²C, genau. Hm.
Also ich habe es immer nur geschrieben gesehen und war mir nicht so ganz sicher, wie man das jetzt aussprechen würde.
Oh.
Simon muss mal aufhören, hier so zu randalieren. Das hört
Simon
man
randaliert auf der heute, ja. Das Schöne am Raspberry Pi ist, dass es halt so vielseitig ist und dass man halt damit direkt wieder Sachen ansteuern kann, bis dahin, dass der Stecker, die da drauf sind, also die sogenannten GPIOs halt standardisiert sind, das heißt über die verschiedenen Modelle relativ gleich geblieben sind, so dass man dann auf den Raspberry Pi auch noch weitere Platinen draufstecken kann. Also das, zum Beispiel dieses HAT-Prinzip, Hardware on Top, das sieht man das öfter mal im Internet als Abkürzung, HAT. Für Pi-Hat oder Sound-Hat oder
also quasi was. Auch das englische Wort für Hut.
Genau.
Nee, man mit da A aufsetzen
aber
geschrieben.
Kann. A mit A geschrieben.
Ja, Hut schreibt man auch mit A im Englischen.
Stimmt. Ja, ich habe jetzt mich am deutschen Wort verwirren lassen. Also worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Raspberry Pi ein sehr vielseitiges Gerät ist und deswegen halt auch viele Male in die heimischen Schubladen gefunden hat und auch wieder raus. Also ich weiß, mein erstes Projekt damals war Projekt Günther, das heißt, da habe ich Blumen gegossen. Also Günther war meine erste Heimatpflanze, für die ich halt verantwortlich war. Die ist natürlich innerhalb von kürzester Zeit gestorben. Woraufhin ich dachte, so kann es nicht weitergehen, habe Günther den zweiten gepflanzt und um ihn herum ein Pflanzengießsystem gebaut, im Wesentlichen aus Funksteckdosen und 433 MHz Protokoll. Das heißt, da ist dann den Zimmerbrunnen angegangen, hat da schön Wasser reingegossen und hat nicht lange gedauert, dann hat er einen Skype-Account gehabt, das heißt, man konnte ihn anrufen, falls man Sehnsucht hatte. Und war auch ein schönes Spiel, weil dann hat er auch einen Twitter-Account gehabt und immer wenn man ihn angetwittert hat mit hier Wasser, dann hat er sich gegossen und ein Foto von sich zurückgeschickt.
Ich sehe natürlich sofort die Angriffslücke, wenn jemand auf diesen Account Zugriff gehabt hätte, hätte er deine Wohnung überfluten können.
Naja, Günther hatte natürlich nur ein begrenztes Reservoir an Wasser, das heißt, es war ein Kanister, aus dem das Wasser gepumpt wurde und stand selber in einem größeren Gefäß, wo das Wasser hätte sich einfach nur in einer Lache ergeben, ohne dass es irgendwelchen Schaden errichtet hätte.
Also ich finde das ja toll, dass das jetzt total diese Hackerkultur darstellt, dass du gerade aus Pflanzengießen eine Programmieraufgabe gemacht hast.
Ja, aber so fängt man halt an mit Programmieren. Ne? Man hat ein Problem, tote Pflanze,
ja,
und braucht eine Lösung, lebende Pflanze. Und dann fängt man halt an, sich zu fragen, wie macht man das? Andere hätten das vielleicht mit einem Arduino gelöst. Arduino ist auch so eine Plattform, ähnlich wie der Raspberry Pi, wurde auch sehr oft verkauft. Ist aber ein Mikrocontroller, das heißt, der kann im Wesentlichen nicht viel mehr als wirklich Hardware-Sprachen zu sprechen, Dinge zu schalten und Knöpfe auszulesen. So ein Raspberry Pi ist halt dann zusätzlich noch ein richtiges System, ein richtiger Server, hat HDMI, richtigen Bildschirmanschluss und du hast halt viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Das ist ein richtiger Computer, nicht nur ein Mikrocontroller.
Also auf so einem Mikrocontroller ist halt alles ein bisschen begrenzter und da lässt man meistens nur ein einziges Programm laufen, was wirklich für diesen konkreten Anwendungszweck geschrieben ist, während auf einem Raspberry Pi oder auf einem anderen Einzel-Single-Board-Computer heißt das ja dann,
ja.
Kannst du, wie gesagt, ein ganzes Betriebssystem laufen lassen und vielleicht sogar mehrere Programme oder einen ganzen Desktop. Ich meine, genug Rechenpower hat das Ding ja. Was hatten wir vorhin gesagt? Im Vorgespräch hatte Simon, war das? So ein GIF erwähnt, oder so ein Bild erwähnt, wo 1960 ein riesiger Großrechner irgendwo reingetragen wurde in einer Halle. Und das hat dann jemand mit so einem Raspberry Pi nachgestellt, dass er diesen Raspberry Pi halt in diese Halle reingetragen hat, der natürlich dann in eine einzige Handfläche passt und keine Umzugsfirma braucht und hat trotzdem mehr Rechenpower als dieser Großrechner von damals.
Genau, er hat nicht unendlich viel. Also es gibt Varianten, die nur einen Kern haben, das heißt mit so 700 oder 900 Megahertz getaktet sind. Und dann gibt es Varianten, die direkt einen Vierkerner drauf haben, die dann bis zu, ich glaube, 1000, 1200, keine Ahnung, auf jeden Fall deutlich schneller dann sind. Das ist jetzt in der heutigen Welt gar nicht viel. Also euer Smartphone in der Tasche hat doch mehr Leistung als so ein Raspberry Pi, aber dafür fehlen dir ein paar Anschlüsse.
Muss ja auch mehr Leistung haben, das Smartphone, um die ganze Werbung zu rendern.
Die dann der Raspberry wieder wegfiltert. Genau.
Ich glaube, die Inspiration für diesen Raspberry Pi, also dass diese britische Stiftung das da gemacht hat, war ja so ein bisschen Nachfolger für den BBC Micro. So vielleicht so in Spirit mehr als tatsächlich als Nachfolger, denn es gab in den, korrige mich, in den 80er Jahren wahrscheinlich, diesen BBC Micro, das war so ein, ich glaube eher ein Bausatz für einen Mikrocomputer und man muss jetzt natürlich die Perspektive setzen, Mikrocomputer hieß damals nicht, passt in die Handfläche, sondern passt auf den Schreibtisch. Das war durchaus noch die Zeit, wo ein normaler Computer so ein Mainframe war, der den ganzen Raum füllt. Und Mikrocomputer war halt sowas wie ein Commodore C64 oder einen Apple II, der tatsächlich auf einen Schreibtisch passt und wo man dann einen Fernseher anschließen kann. Und die BBC hat da so einen Bausatz gebaut, eben auch als Angebot für Schulen, um diese Rechentechnik sich damals das erste Mal wirklich in die Schulen zu holen und eine Art Informatikunterricht irgendwie anbieten zu können. Oder Informatik-AGs wahrscheinlich eher. Und das sollte wohl so ein Nachfolger dafür sein. Von der BBC gab es auch selber nochmal jetzt einen neuen Micro, nämlich das BBC Micro Bit.
Genau.
Das war, glaube ich, 2015 oder so, Größenordnung.
Ich habe meins auf der letzten Electromagnetic Field bekommen. Das war vor 2 Jahren. Das kommt ungefähr hin. Da war es noch relativ neu. Da habe ich.
Da kommt man tatsächlich ran. Ich dachte, das war nur für die britischen Schulen gedacht.
Davon einen da. Hinterhand.
Er hat ihn ja aus Großbritannien.
Ich war in Großbritannien dazu, muss man auch sagen.
Importiert. Hast dich als britischer Schüler verkleidet?
Nee, das haben sie mir, glaube ich, nicht abgenommen. Das war zum Allen meiner Schande auch noch in einem Microsoft-Werbezelt, wo ich den Geschenk gekriegt habe.
Naja, Microsoft, Microbit ist ja.
Ja, stimmt.
Potato, Potato. Alles
irgendwie. Ja, das Microbit ist halt auch so eine Art Mikrocontroller-Board, ist aber doch deutlich einfacher. Es hat zwar eine IMO mit drauf, hat halt eine LED-Array drauf mit 5x5. Ist eigentlich ein ganz anderes Gerät. Ist eher ein Mikrocontroller mit ein bisschen Zusatzfunktion. Der Raspberry Pi ist halt auch deutlich komplexer. Wie gesagt, ist halt ein richtiger Computer, auch wenn es ein sehr kleiner ist und jetzt nicht so einer ist, mit dem man da die stärksten Wunder erwartet oder seine Steam-Spiele mitspielt. Es ist aber auf jeden Fall in der Serverwelt ausreichend für so die heimischen Anwendungen und auch so habe ich den dann lange benutzt. Ich weiß nicht, also ihr könnt gerne auch eure Projekte mit erzählen. Ich fange jetzt einfach mal an. Ich habe den dann als Backup-Lösung benutzt. Der stand dann einfach im Keller, hat halt eine Festplatte dran gehabt und hat dann regelmäßig Backups gezogen von allen Rechnern beziehungsweise mit irgendwelchen Zusatzprogrammen, C-File, Nextcloud oder irgendwie sowas oder Rsync oder was auch immer. Hatte dann halt Webseiten gebackupt und Daten weggeschrieben, sodass das dann zumindest zweimal irgendwo war. Das ist natürlich jetzt nicht die beste Backup-Lösung, die man sich vorstellen kann. Aber so lernt man natürlich auch, mit Computern umzugehen, indem man halt das erste Mal dann Cronjobs schreiben muss, mit SSH sich beschäftigt und solche Sachen dann baut. Also ich wie gesagt, für mich war der Raspberry Pi immer so eine Art Begleiter in meiner Linux-Wahrnehmung. Und ich habe viele Sachen, die ich quasi nicht auf Produktivsystemen testen würde, immer auf dem Raspberry Pi getestet. Und das hat sich im Nachhinein als tolle Spielwiese erwiesen.
Ja, ich muss sagen, für mich habe ich noch nicht so wirklich den Einsatzzweck gefunden. Ich habe bei mir zu Hause einen x86-Rechner zu stehen als Home-Server, also der auch so Datengrab und Netzwerk, Schnittstelle und sowas ist, also der zentrale Router und sowas.
Aber was brauchen der an Strom?
Ja, der braucht tatsächlich mehr Strom, das ist richtig.
Also das ist nämlich auch der große Vorteil, so ein Raspberry Pi läuft mit 3 Watt aufwärts bis 8 hoch, je nachdem wie ausgelastet er ist. Und das sind im Jahr 15 Euro, 30 Euro. Ist halt nicht so ein großer Kostenpunkt wie ein 40-Watt-Rechner oder 50-Watt-Rechner, der dann halt ein Vielfaches davon braucht.
Ja, das ist schon richtig. Das Problem, was ich halt hatte, ich wollte halt meine Festplatten gerne über SATA anbinden, also über den Stecker, der eigentlich normalerweise alle Festplatten irgendwie in normalen Rechnern anbindet.
Naja, außer in NVMe und
naja, Express und so. Die neueren Sachen sind dann auch wieder noch ganz anders, wenn man noch viel mehr Bandbreite haben möchte. Aber so für die normalen Festplatten, die die meisten Leute hier zu Hause in ihren Rechnern haben, wird das über SATA angeschlossen sein. Und beim Raspberry Pi ist man da halt da auf USB beschränkt und das geht auch, aber ist dann irgendwie auch nicht so geil. Und da kommen nicht alle Informationen eventuell durch, wenn man noch die Festplatten Gesundheitsmetriken haben möchte, gerne. Das funktioniert mitunter nicht alles so richtig und das war mir dann nix.
Der Raspberry Pi war ja auch nur ein Single-Board-Computer. Es gab dann durchaus Nachahmer und andere, die genau solche Probleme adressiert haben. Der Raspberry Pi hat ja auch ganz lange keinen Gigabit-LAN. Das heißt, es war alles noch relativ langsam, wenn man das wirklich mit den Backups mal mit ein paar Gigabyte machen wollte. Aber zum Beispiel der Banana Pi, der hatte dann natives SATA mit drauf. Und ja, die Generation geht weiter. Also die Odroid HC1, HC2 oder demnächst dann HC3, die Home Computer 3. Das sind so ganz kleine, was ich, 5x5 Zentimeter, wo man direkt die Festplatte ranstecken kann, um die netzwerkfähig zu machen. Hm. Es gibt da verschiedenste Modelle, die das Problem wieder adressieren und auch mit mehr Power daherkommen. Aber sich bei Weitem nicht der Verbreitung erfreut haben. Ne? Also der Raspberry Pi ist halt...
Also den Odroid HC2 habe ich jetzt neulich von einem Kollegen verlinkt bekommen, weil... der das auch schon mal von mir gehört hat, dass ich eigentlich gerne einen Singleboard-Rechner mit SATA hätte. Hm. Und meinte, das passt doch eigentlich auch ganz gut. Der hat sogar mehrere Netzwerkports, wenn ich so richtig erinnere, oder?
Der hat nur einen Netzwerkport. Und an dem Netzwerkport, der hängt an einem USB-3-Controller, hängt auch die Festplatte mit dran. Das heißt, ich habe da mal ein paar Performance-Tests gemacht. Also bei der HC1-Variante kommst du so auf 80 Megabyte pro Sekunde, die du weggeschrieben kriegst bei einer durchschnittlichen Festplatte, NAS-Festplatte. Hm. Aber das Ding ist gut, wenn du damit mal spielen willst. Ich habe davon einen zu Hause, kann ich dir gerne mal borgen.
Naja, das nächste Problem, was ich noch hätte, da ich halt, wie gesagt, meine großen Festplatten dranhängen habe, dass es auch eigentlich AES können musste, als Hardware beschleunigt.
ARM 7 konnte das noch nicht, ne? Aber ich glaube, ARM 8 kann das dann. Jetzt frage mich aber nicht, ich glaube, die Odroids sind noch keine ARM 8.
Ja, so ist es halt. Also es sind immer verschiedene Anforderungen und dann kann man auch, wir können ja eventuell in den Shownotes auch mal die boarddb.org verlinken. Da gibt es so eine schöne Suche, wo man eingeben kann, was man alles braucht von seinem Kleinstrechner.
Ah, cool. Ja.
Also dann kann man dann anhaken, ich brauche hier vielleicht echtes Gigabit Ethernet oder ich brauche vielleicht zwei Netzwerkports, weil ich vielleicht gerne einen Router machen möchte oder ich brauche vielleicht SATA oder ich brauche vielleicht einen HDMI-Ausgang oder eine Klinke für Audio und dann kann man dann das passende Gerät finden oder ich brauche vielleicht aus irgendwelchen Gründen x86. Dann findet man eventuell auch was. So in dieselbe Richtung geht ja auch so ungefähr diese Intel NUCs. Falls euch das was sagt.
Ja, die kosten aber 280 aufwärts
ja, und das sind ist,
halt so
das
richtige Computer.
Naja, also, es sind richtige Computer in dem Sinn, dass es halt x86 ist. Ne? Aber vom Energieverbrauch ist es so ähnlich.
Ah, die brauchen schon ein bisschen mehr.
Also ich habe einen und der ist zwischen 5 bis 10 Watt. Und ja. 10 Watt ist so, wenn man Portal spielt da drauf.
Okay.
Ich hatte das tatsächlich relativ lange als Desktop-Rechner. Das hat sich dann halt als schwachbrüstig herausgestellt, weil das halt nur eine integrierte GPU ist. Deswegen bin ich dann irgendwann auf einen normalen Desktop gewechselt, der dann halt natürlich eine dedizierte Grafikkarte hat, also eine etwas stärkere, die auch für Spiele richtig geeignet ist.
Was hat's denn da für einen Prozessor drin? Also
ein Core i5 war das, glaube ich.
I5,
okay. Sandy Bridge, also 2012 oder 2013.
Ja, ist auch wichtig für den Stromverbrauch und für die Leistung, um
das einzuschätzen, das ist halt
weil die 280 Euro, die ich jetzt im Moment sind halt i3 aktueller Generation, Generation 7.
Na, ich glaube, ich hatte für das Ding bezahlt 200 irgendwas.
Ja, die 8 kommt gerade, aber
plus RAM, plus Festplatte halt. Also irgendwie am Ende war ich sogar 400 oder so rausgekommen.
Ja, ja, RAM ist bei 8 GB 60 Euro und Festplatte ist halt nochmal 60 Euro, weil die NVMe-Festplatten drin haben bei 256 GB. Weiß ich gerade, weil ich habe nämlich die übers Jahr jetzt irgendwie 80 von den Dingern angeschafft für meinen Arbeitgeber.
Du bist hier im Procurement tätig?
Nö, aber ich habe da so ein Netboot-System auf den Dingern gebaut und das funktioniert eigentlich erschreckend gut. Das heißt, das Betriebssystem ist nicht auf der Festplatte da drin, das heißt, du sparst dir die Festplatte und bootest dir halt alles in den RAM rein und wenn das Ding einmal läuft, ist das fix, weil das halt alles im RAM drin ist und damit auf dem Arbeitsspeicher läuft. Und mit einem i3 ist das halt ein äußerst potenter Thin Client, sagt man, glaube ich.
Ja. Thin Clients habe ich auch sehr lange nicht mehr gesehen in der Realität. Aber es ist wahrscheinlich halt, weil ich als Programmierer arbeite und deswegen halt immer eine dicke Kiste hier stehen habe. So, wir sind jetzt mal wieder grandios vom Thema abgekommen.
Okay, Thin Client Lösungen gibt es natürlich auch. Und man kann auch den Raspberry Pi über Netzwerk booten. Das ist übrigens eine coole Geschichte, die jetzt erst mit dem Raspberry Pi 3 gekommen ist. Warum sollte man übers Netzwerk booten wollen beim Raspberry? Na, weil SD-Karten kaputt gehen. Das ist so das billigste Stück Hardware, was man kaufen kann. Die werden so hart an der Limit produziert. Ich glaube nicht, dass da viel Marge abfällt. Und die Dinger gehen halt regelmäßig kaputt. Und wenn man das dann über Netzwerk bootet, dann schreibt er halt nicht so viel auf die Netzwerkkarte, auf die SD-Karte. Und damit ist das eine total coole Sache, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, andere Anwendungsfall, du willst eine Webcam bauen oder die noch ein bisschen mehr kann, die noch Licht anschalten, ausschalten kann, die noch ein paar Motoren rechts und links drum hat oder irgendein Sensor, Temperatur, Luftdruck, Taupunkt, also irgendwie so eine Sensorstation, die du irgendwo noch einsetzen willst. dann ist ein Raspberry Pi perfekt. Du kannst da alle mögliche Hardware anschließen, du kannst selber noch eine Platine draufstecken. Du hast die Power, um so mal einen JPEG oder H264 Stream über den Ether zu schießen. Wenn du einen Raspberry Pi 3 hast, dann sogar mit 300 Mbit. Ist natürlich jetzt nicht Gigabit, aber für das Geld ist das auch gar nicht so schlimm. Beziehungsweise du kannst auch Raspberry Pi Zero W nehmen, da kostet sogar nur 11 Euro, anstatt halt die 30.
Sind 11 Euro die real existierenden Preise?
Ja,
oder?
Ja, ja, du kannst für 11 Euro einen Raspberry Pi Zero W bestellen.
Also ich hatte das halt gesehen, als dieser Pi Zero damals rauskam und ich dann auch mal so danach geschaut hatte, so aus mehr so wissenschaftlichem Interesse. Hm. Und es wurde halt beworben als für 5 Dollar war das halt, was bei der Raspberry Pi Foundation halt da stand oder auf der offiziellen Seite auf jeden
Wahrscheinlich
Fall.
Wahrscheinlich war was mit Pfund, oder?
Und halt der real existierende Pi Zero war dann eher so für 15 oder 20 Euro zu haben, weil es halt so wenig Supply gab, dass dann halt nur die teuren Kits, wo du dann nochmal den ganzen Extra-Kram dazu bekommst, zu haben waren.
Also Pi Zero kann man sagen, ist quasi wie ein Raspberry Pi Kreditkarten groß ist der nochmal ein Stück schmaler. Der ist irgendwie 3,5 Zentimeter breit, glaube ich, und 8 Zentimeter breit, hoch, lang, wie auch immer. Mhm. Also das kommt ungefähr hin. Der hat einen WLAN mit drauf, hat aber nur einen Kern und hat auch so komische Ansteckungen wie Mini-HDMI und sowas, weil das dann halt zu klein war für einen richtigen HDMI.
Ja, und hat kein Ethernet und so weiter.
Der hat kein Ethernet, ja, aber USB, Micro-USB zumindest. Der war auch zu klein für eine USB-Dose. Aber das Ding kann man, wie gesagt, für 11 Euro bestellen, habe ich auch schon gemacht, aber dann kriegst du nur einen. Die haben mir einfach nicht mehr verkaufen wollen.
Hm. Ach, so wie haushaltsübliche Mengen quasi.
Ja, da war halt eins, ist die haushaltsübliche Menge gewesen bei dem Hersteller. Ich habe mehrfach versucht, die auszutricksen, die haben gesagt, das machen sie nie mit.
Hm. Also hast versucht, und statt für Hunky zu bestellen?
Genau, oder halt nochmal die Adresse ein bisschen zu ändern. Ich habe da so eine Fetch-All-Domain, das heißt, es kommt eh alles bei mir an.
Also. Ich muss jetzt an der Stelle mal eine kurze Anekdote einwerfen, weil wir gerade bei Lieferschwierigkeiten sind. Ich habe ein Paket neulich bestellt. Das ist jetzt total off-topic.
Ein Paket?
Ja, ich genau, nicht TCP-Pakete, also richtige Real-Life-Pakete. Und habe das irgendwie Mitte Oktober oder so bestellt und dann kam wie lange nichts. Und dann so nach 2 oder 3 Wochen ist mir eingefallen, dass ich da eigentlich was bestellt hatte. Wann kommt denn das hier mal?
Du bestellst nicht oft in China, oder?
Nee, es war nicht in China, es war in Großbritannien tatsächlich. Ich meine, das muss man schnell noch durchbekommen, bevor dann im März dann Schluss ist. Ne?
Na, wer weiß, ob das wirklich stattfindet.
Naja, klar. Ne? Das gibt es dann auch noch im Penta-Radio zu Brexit Minutiae. Und da passiert dann nichts, habe ich dann den Support angeschrieben, sagen wir hier, Liefernummer so und so, kam irgendwie nichts, was ist denn da los? Und die so, ja, keine Ahnung, schicken wir nochmal raus. Und dann war ich auf Dienstreise. Und dann kam dann, gerade während ich auf Dienstreise war, so eine Mail, morgen ist Ihr DPD-Paket da. Und da sehe ich da halt schon den ersten Fehler, nämlich DPD. Mhm. Und dann, Ihr Paket kommt am Freitag. Und ich so, ja, Freitag bin ich noch auf Dienstreise. Es bringt überhaupt nichts. Und dann habe ich dann mal so geguckt, was so an Optionen mir gegeben wurde. Und da wurde ich halt verlinkt auf die DPD-Seite. Und da konnte ich tatsächlich ändern, wann das zugestellt werden soll. Und eine Zustelloption war Samstag. Und ich so, geil, Samstag bin ich tatsächlich mal zu Hause, zufälligerweise. Schicken wir es Samstag hin. Samstag kommt, Samstag geht, kein Paket von DPD. Und dann denke ich so,
ja, ist noch ganz normale Geschichte, ja, bis jetzt.
Kommt halt Montag, ne? Und dann Montag auch nichts, Dienstag auch nichts. Und dann denke ich so, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir mal hier Verhandlungen sorgen. Da mache ich halt das, was die meisten Firmen sofort dazu bringt, sich zu melden. Und zwar, ich sage auf Twitter, diese Firma ist total scheiße. Und dann meldet sich 3 Sekunden später der Support, wie können wir dir denn helfen? Kannst du mal bitte deine Paketnummer schicken? Fange ich mit denen an, Direktnachrichten auszutauschen. Die so, ja, hier das Problem ist, dass die Hausnummer leider nicht mit auf das Adresslabel geschrieben wurde. Und ich so, und das muss ich selber rausfinden oder was? Naja, habe ich ihnen dann meine Adresse nochmal richtig gegeben, auch noch mit allen richtigen Umlauten und so, ne? Und dann passiert wieder nichts. Und dann irgendwie eine Woche später gucke ich nochmal ins Paket-Tracking rein. Da steht so da, ja, ist zugestellt worden, aber an den Versender. Oh so, yeah. So, was? Und dann schreibe ich so nochmal zu dem Webshop hin. Also ich schicke das jetzt hier nochmal entweder mit einem anderen die Versender raus oder ich trete hier vom Kaufvertrag zurück. Und dann meinen sie so, ja, dann kriegst du das Geld zurück. So, das war meine völlig nichts zu tun habende Anekdote. Wir reden jetzt wieder von Raspberry Pis.
Zurück zu Raspberry Pis. Es gibt verschiedene Modelle. Sie hat keinen SATA-Port, es hat keinen ADC. Wisst ihr, was ein ADC ist?
analog, digital, Konverter.
Konverter, genau. Also er kann keine Spannungen richtig lesen. Du kannst also jetzt nicht zwischen 0 und 5 Volt auf irgendeine Art und Weise ermitteln, was da anliegt. Das ist ein relativ großer Nachteil, gerade wenn du mit Sensoren arbeitest, die halt auf analogen Signalen.
Das finde ich, sympathisch. Ich kann auch keine Spannung lesen, aber bei mir hängt das eher mit Menschenkenntnis zusammen.
Der Raspberry Pi wird eigentlich mit 5 Volt betrieben. Das ist sehr praktisch, weil natürlich die meisten Handynetzteile auf 5 Volt liefen und vor USB-C konnte man mit Micro-USB-Steckern da relativ weit kommen. Der läuft aber auch bei 3,5. Also intern läuft er mit 3,3. Das heißt, man kann ihn auch mit Lithium-Ionen-Akkus betreiben, zum Beispiel, die regelmäßig geladen werden und damit auch relativ schnell USVs bauen. Die natürlich die USB-Geräte nicht mitnehmen, wenn man es nicht hoch, aber egal. Dann
USV heißt übrigens unterbrechungsfreie Stromversorgung.
Ach so.
Ja, also das ist das Gerät, das, wenn Stromausfall passiert, dafür sorgt, dass dein Rechner zumindest noch genug Zeit zum Runterfahren hat.
Nö, also der Raspberry Pi läuft schon eine ganze Weile damit. Kannst du ja ausrechnen, wenn du bei 5, ja, gut. Also wenn du 3 Watt brauchst.
Das braucht nicht viel, ne?
Bei 5 Volt. Und aus so einer Lithium-Ionen-Zelle kriegst du ja, weiß ich, 3500 mAh raus, wenn du eine gute hast. Und dann nimmst du ein paar Zellen nebeneinander, kannst schon eine Weile lang. Gut, wer mitgerechnet hat, das läuft schon eine Stunde oder so.
Ich hatte übrigens mal gerechnet, weil wir gerade eben die Frage hatten, wenn es halt mehr Watt verbraucht, also zum Beispiel, weil man statt einem Raspberry Pi einen Home-Server mit x86-Kernen stehen hat, wie viel das dann mehr kosten würde. Ich habe mal kurz umgerechnet und mal meinen Strompreis von so etwa 27 Cent pro Kilowattstunde angenommen und komme darauf, dass ein Watt Mehrverbrauch, wenn man es das ganze Jahr laufen lässt, 2,37 Euro kostet.
Okay, dann haben meine Zahlen nicht ganz gepasst.
Ich glaube, mein Rechner zu Hause, der Home-Server, der braucht, glaube ich, so 30 Watt, also da schon 50 Euro mehr Rechnung.
Dafür kannst du einen Raspberry Pi kaufen.
Naja, das Problem ist halt, man braucht ja auch wieder Energie, um das Ding zu produzieren. Und das ist ja, wenn ich quasi ein bisschen meinen Kohlenstoffdioxidausstoß irgendwie verringern möchte, so als Footprint, dann ist das vielleicht gar nicht so eine gute Idee. Ich meine, diese 27 Cent pro Kilowattstunde, das ist immerhin ein Ökostromtarif. Es ist halt alles nicht so einfach.
Alles nicht so einfach. Du hast natürlich den Raspberry Pi schon in der Schublade, ne? Weißt du?
Hat aber keinen SATA.
Es gibt ein SATA-Shield dafür. Also es gibt auch eine Liste mit Shields, oder? Habe ich das? Irgendwas war da mit SATA.
Kann der denn noch Power liefern?
Weiß ich nicht. Vielleicht hat auch kein SATA-Shield. Wenn ich jetzt hier mal überfliege die Liste.
Ja, das wäre natürlich ein interessanter Suchbegriff. Das werde ich mal irgendwann in DuckDuckGo einwerfen.
Ja, noch so ein Fun-Fact zum Raspberry Pi. Die kündigen ihre neuen Modelle in der Regel am Pi Day an. Und der Pi Day ist dem englischen Datumsformat folgend der 14. März.
Also 3/14.
3,14 und so weiter, die Nerds freut's. Wobei das Pi in Raspberry Pi wohl offiziell eigentlich mal für Python-Interpreter stand. Das heißt, der hat ursprünglich einmal Python mit dabei gehabt. So als Programmierumgebung und Programmiersprache. Und deswegen war das halt so ein Raspberry mobiler Python-Interpreter.
Python hat sich irgendwie auch so ziemlich durchgesetzt als so Programmiersprache für Anfänger, ne?
Ja, weil es halt so schön einfach ist und so schön mächtig. Also man muss sich dran gewöhnen, dass es keine Klammern hat. Aber es gibt halt für jeden Mist irgendwie eine Bibliothek. Und du kannst damit also von Webseiten scrollen bis Hardware schalten bis mit APIs reden, die dann dein Licht in der Küche an- und ausmachen und so. Also das geht alles.
Ja, ich habe es auch in der Lehre gesehen. Ich war ja an der Universität mal, habe ich Physik studiert irgendwann mal von grauer Vorzeit. Und da wurde gerade, als ich da war, dann ein neues Pflichtfach eingeführt, Programmierung für Physiker, weil das natürlich numerische Simulationen und sowas auch immer wichtiger werden. Und das wurde die ersten paar Jahre in C++ gegeben. Da habe ich auch mit einem Bekannten zusammen als Übungsleiter relativ viel dafür gemacht, dass die Übungen wirklich auch produktiv sind. Also zum Beispiel auch durchgesetzt gegenüber dem Tutor, gegenüber dem Dozenten, dass es auch eine Übung nur für Fehlersuche gibt, wo dem Studenten nur ein fehlerhaftes Programm gegeben wird. Sie müssen alle Fehler finden.
Ei, ei, ei.
Und ich habe dann irgendwann gehört, als ich dann raus war und ein paar Jahre später mal mit einem Kommilitonen gesprochen hatte, der dann ein paar Jahre später nach mir gekommen ist, der meinte, dieser Kurs wird jetzt in Python gegeben.
Aber Python ist nicht so performant wie C, ne? Also zwar, klar, es gibt NumPy und damit kannst du wunderschön rechnen und auch Mathematiker irgendwie Konkurrenz machen. Mathematiker ist übrigens auch einer der großen Lizenznehmer, gerade in der Forschung. Nach Microsoft meistens der größte, weil sie halt alle drauf stürzen sich und also.
Nein. Ich würde sagen, installierte Systeme gibt es mehr MATLAB. Ist aber die Frage, weiß ich jetzt nicht, wie da die Kostenverteilung ist.
Mehr MATLAB als Windows?
Nee, als,
als Mathematiker.
Als Mathematiker. Mathematiker. Ach, okay, sorry. Hm.
Ist natürlich die Frage, ob die alle ganz so offiziell sind, ne?
Naja, und ich weiß jetzt auch nicht, wie die Preise sind. Also die von Mathematiker sind tatsächlich ziemlich hoch.
Je nachdem, als was du abgerechnet wirst. Egal, jedenfalls gibt es sogar eine Raspberry Pi Variante mit einem von beiden. Jetzt hast du mich voll durcheinander. Ich glaube,
mit Mathematiker.
Das heißt, man kann sogar mit Mathematiker ein bisschen spielen, wenn man das will. Das haben die rechtzeitig erkannt.
Es gibt ja sogar Minecraft für den Raspberry Pi, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Mhm. Das ist wohl auch die einzige Variante von Minecraft, die kostenlos ist, außer das, was du halt zwangsweise bei Windows 10 mitkaufst.
Man muss übrigens nicht Minecraft spielen, man kann auch Minetest funktioniert da einwandfrei. Minetest ist einfach nur die Nachimplementierung von Minecraft und kann teilweise auch schon wirklich mehr. Gab es bei den Datenspuren bei uns einen Stand und hat die Kinder durchaus gefreut. Also denen war das egal, ob das Minecraft oder Minetest heißt. Solange man da lustig Blöcke hin und her schubsen kann, waren die begeistert.
Ich finde, das einzige, was das größte Problem, was ich mit Minetest habe, ist der Name. Also wahrscheinlich hat da irgendjemand mal gedacht, ah, ich schreibe mal jetzt so einen Minecraft-Klon und ah, es wird ja nichts Großes. Ich nenne das nur Minetest, so wie Linus ja auch in seiner ersten Mail über Linux schrieb, ja, das ist nichts Großes wie irgendwie Minix oder so, ne? Und es halt außer Kontrolle geraten, ist immer populärer geworden und dann war es der Punkt erreicht, wo man den Namen nicht mehr ändern kann, weil ihn schon zu viele Leute kannten.
Na gut, du kannst es natürlich jederzeit forken und meinen Stefan nennen oder so.
Entschuldigung. Das ist ziemlich cringeworthy, dieser Name.
Oder mein Peter oder was auch immer du das nennen möchtest. Stromspann hat man, den Pi Day hat man, dass er sehr oft verkauft wurde, hat man. Was wir noch nicht hatten, ist, dass der Raspberry Pi 4 noch natürlich nicht angekündigt ist. Vor ein paar Tagen kam hier der Raspberry Pi 3B Plus raus, der noch mal ein bisschen kleiner ist als die anderen, ist egal. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass der Raspberry Pi 4 in Zusammenarbeit mit Google kommt.
Was?
Und Google ein Augenmerk auf Artificial Intelligence gelegt hat.
Kriegen wir da jetzt eine TensorFlow Processing Unit mit drauf?
Es gab eine Umfrage in der Tat, auf der gefragt wurde, welche Tools sinnvoll sind. Mhm. Für Machine Learning und für Artificial Intelligence und da sind auch solche Worte gefallen, wie du gerade eben benutzt hast.
Ja, es ist nicht so ganz von der Hand zu weisen, weil so der nächste große Use Case, den der Raspberry Pi eigentlich abdenken könnte, wäre so ein Heimassistent. Also so wie die bekannten Produkte Google Home oder Amazon Echo oder Siri. Also halt eine gute Spracherkennung, die dann irgendwie das Ganze umsetzen kann. Ich meine, der Raspberry Pi kann ja dann schon die Lichter anbinden oder das Netzwerk steuern oder was auch immer, dann wäre es natürlich sinnvoll, das jetzt noch mit einer Spracheingabe-API zu verbinden.
Einer potenten wäre wichtig, weil Jasper zum Beispiel gibt es jetzt schon als Sprachassistent auf der Open-Source-Welt. Aber das ist halt bei Weitem nicht so gut wie die.
Also die Erkennungsraten von den kommerziellen Spracherkennungsdiensten, die sind wohl schon relativ geil, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, wird ja auch alles in die Cloud hochgeladen. Das heißt, alle Spracheingaben landen dort und man muss nicht zwingend sehen, wann das Mikrofon an ist. Also auch Verfolgungsbehörden. Staatliche Behörden oder staatliche Dienste könnten dann halt über diesen Amazon Echo mit den entsprechenden technischen Know-how oder Durchsuchungsbefehlen, können die halt in eure Wohnung dann mitlauschen. So. Jedenfalls wollen sie da ein bisschen weiter voranschreiten, so im Sinne von Internet of Things, so dass die ein bisschen mitdenken, die Dinge. Und der Raspberry Pi ist doch relativ potent dafür. Wahrscheinlich müsste noch ein bisschen stärker werden, was die Prozessorleistung angeht, was da wirklich ist, oder einen eigenen Chip kriegen, mit dem man sowas berechnen kann. Aber das ist ja, wenn man die Hardware selber macht, alles möglich. Fand ich jedenfalls spannend. Einen Fakt haben wir noch über den Raspberry Pi. Der Raspberry Pi wurde überwiegend in Europa gefertigt.
Ach, sogar gefertigt?
Gefertigt.
Nicht
also,
nur designt.
Es wurden 14 Millionen verkauft, davon sind 10 Millionen in Großbritannien, genauer in Wales, von Sony gefertigt worden. Also Sony scheint ein kleines Werk zu haben, die es ausschließlich Raspberry Pis baut. Mhm. Am Anfang hatten sie mal eine Zeit lang, also die erste Charge kam aus China und dann haben sie es relativ schnell nach Wales verlegt und jetzt haben sie irgendwie nicht mehr ganz die Kapazitäten, deswegen kommen jetzt noch teilweise welche auch aus China zusätzlich. Da steht dann Made in PRC drauf, daran kann man das erkennen. Also gerade die Raspberry Pi 3 Teile, die sind jetzt da häufiger mal so anders gelabelt.
Da kann ich ja mal zu Hause bei meinem Ding nachgucken, ob da Made in PRC draufsteht. Ne?
Ja.
Aber ist das dann die komplette Fertigung oder nur die Endfertigung?
Also, weil ich verstanden habe, was meine intensive Internetrecherche ergeben hat, war das die gesamte Fertigung. Okay. Und die werben damit auch. Also natürlich die Teile, das Vogelfutter, was da drauf ist, wird nicht in England gefertigt, aber.
Vogelfutter.
Ja, Widerstände, SMD-Bauteile, das ist Vogelfutter, wenn es auf dem Boden liegt.
Mhm. Das sind dann also die einzigsten Rechner, die nach dem Brexit in Großbritannien noch verfügbar sind?
Oh, das ist apropos. Ja, und für uns wahrscheinlich nicht mehr so verfügbar. Vielleicht sollte man da nochmal eine Bestellung auslösen, bevor der Pi Day kommt, und er wird kommen.
Steht dann auf Google COUK dann so, brought to you by 10 million Raspberry Pis.
Naja, eine Datenverbindung haben sie vielleicht.
Dann werden alle Raspberry Pis, die irgendwo in britischen Wohnungen liegen, dann zwangseingezogen, so wie damals im Krieg, dass irgendwie alle ihre Metallteile abgeben mussten und so, damit dann daraus irgendwie Gewehrhülsen gefertigt werden konnten und so. Man sieht, ich habe keine Ahnung von Kriegshistorie.
Hoffentlich wird der Raspberry Pi da auch keine Rolle spielen in solchen Sachen. Was man, ach stimmt, mit dem Raspberry Pi noch so machen kann, ist zum Beispiel einen Roboter bauen. Gerade mit so Motortreiberboards und sowas kann man da lustige Sachen machen. Auf dem Raspberry Pi läuft sogar das Robot Operating System, was auch nochmal ein Thema sein könnte in einer der kommenden Sendungen, wenn wir mal darüber reden wollen. Da habe ich zum Beispiel meine These drüber geschrieben, über einen Raspberry Pi Roboter, beziehungsweise der Raspberry Pi war dann noch zu der Zeit ein bisschen schwach, deswegen habe ich es dann mit einem stärkeren gemacht und einem anderen Board, aber der Raspberry Pi hat das auf jeden Fall auch als allererster gesteuert, das Zeug.
Kennst du dieses Gefühl, dass alle anderen Bachelorarbeitenprojekte cooler klingen als deins?
Das hieß AMO Zero, a Mobile Sensor Robot. Also, Shots fired. Im Anbetracht der Zeit müssen wir ein bisschen verkürzen. Also ich habe hier noch eine Liste von ganz vielen Sachen, die man auf so einen Raspberry Pi draufstecken kann. Zusammenfassend kann man sagen, das geht von Telefon über Strahlungsdetektoren, über Verstärker, Soundprojekte, über LED-Matrizen, zu allem Möglichen, was man sich da vorstellen kann. Also der Raspberry Pi kann doch durchaus noch erweitert werden ohne größeren Aufwand. Dadurch, dass da mit Python Libraries oder irgendwelchen anderen Hardware-Schnittstellen schnell gearbeitet werden kann, funktioniert das auch in der Regel relativ gut. Das heißt, jeder Hersteller von so einem Zusatzschild liefert dann halt auch gleich den Treiber, blöd gesagt, mit in Open Source oftmals, sodass man da noch selber dran rumschrauben kann. RFID, CAN-Bus, alles ist dabei. Kann man also schön viel Spaß mit haben. Der Raspberry Pi selbst wird auch oft als Multimedia-System benutzt, gerade in Kombination mit Kodi und sowas. Also Kodi ist eine Distribution beziehungsweise ein Projekt, was sich zur Aufgabe gemacht hat, das möglichst einfach genau mit dieser SD-Karte beschreiben, dann hinter den Fernseher klemmen und zack, hat man ein richtig modernes Betriebssystem für einen Fernseher, egal wie alt er ist, der dann auch die Mediathek kann, der auch YouTube kann und Netflix wahrscheinlich nicht, ne? Also die Proprietären sind da nicht drauf.
Netflix ist so eine Sache. Ich hatte mal geschaut, weil ich ja zu Hause einen 4K-Monitor habe und auch einen Monitor, nicht einen TV, weil ich hatte eine Zeit lang ein Smart-TV und das war so richtig furchtbar, das Ding. Also das hat halt so Reaktionszeiten gehabt, wenn du mal auf die Taste von der Fernbedienung gedrückt hast, von so 5 Sekunden vielleicht. Und das ist ja absolut indiskutabel. Und deswegen habe ich dann gesagt, der fliegt jetzt raus, wurde verkauft und kam stattdessen ein guter Monitor rein. Und dann hängt halt da mein PC dran und dem vertraue ich, dass der performant ist. Und
der Intel Nook mit i5?
Nee, der nicht mehr. Der hatte tatsächlich nicht genug Wumms, um 4K-Pixel rauszuschieben.
Die 8. Generation wird 4K können.
Ja, ja, mittlerweile kann es aber halt 2013er nicht. Also er konnte schon, aber nur 0-Bit-Farbtiefe.
0-Bit.
Also der Bildschirm blieb dann schwarz. Und was wollte ich jetzt sagen?
4K-Monitor, Raspberry Pi.
Ach genau, Kodi. Ja. Das Netflix-Problem ist, Netflix erlaubt nämlich nur 4K auf Geräten, wo dieses HDCP, also dieser HDMI-Kopierschutz funktioniert, sogar in der relativ neuen Version 2 irgendwas. Und ich habe dann so geguckt, mein Monitor kann prinzipiell dieses HDCP, aber nur eine 1er-Version, also der würde auch schon nicht funktionieren. Und dann habe ich auch die Idee verworfen, mir dafür mal so einen TV-Stick oder sowas zu holen. Also es gibt ja manche, so einen Fire-TV-Stick oder Chromecast oder sowas. Manche von denen werden halt unterstützt für Netflix 4K-View. Hm. Aber das passt halt mit meinem Monitor nicht zusammen, Gottes Willen. Und deswegen habe ich das Projekt dann verworfen, weil ich meine, so dringend brauche ich die höhere Auflösung dann auch wieder nicht, dass ich jetzt noch einen neuen Monitor kaufe.
Ja, trotzdem muss man irgendwie im Hinterkopf haben, klar, 4K kann der Raspberry Pi noch nicht, aber er kann halt Full HD. Das ist ein Rechner, der für 30 Euro Full HD übers Netzwerk schiebt und anzeigt.
Genau, also 1080p heißt es auch manchmal.
Und das halt auch ohne irgendwie zu explodieren. Also der wird jetzt nicht unendlich, also wird schon warm, aber jetzt nicht, dass er schmilzt. Also das ist auch ein großer Anwendungsfall, gerade wenn man jetzt eine Privatkopiesammlung hat seiner Freunde und die, also nicht Privatkopie, wie sagt man? Doch.
Privatkopie.
Von Filmen oder kostenfreien Downloads oder Familienvideos oder so, dann kann man auch wunderschön übers Netzwerk, dann über den Raspberry Pi sich das anschauen, zum Beispiel mit Plesk oder ähnlichen Projekten mit Kodi. Funktioniert das einwandfrei. Und damit das möglichst einfach ist, gibt es eine ganze Reihe an verschiedenen Betriebssystemen, die das dann unterstützen. Ach genau, ein Projekt habe ich noch, Octopi. Ich habe meinen 3D-Drucker zum Beispiel an dem Raspberry Pi, auch eine wunderschöne Sache. Da kann man dann einfach Dateien, also STL-Files, runterladen aus dem Internet, schmeißt die in die Webseite von dem Raspberry Pi, die der ausstrahlt. Theoretisch, gerade eben nicht, aber theoretisch kümmert er sich dann auch darum, dass das in Bewegungsbefehle für den 3D-Drucker umgewandelt wird. Der 3D-Drucker bekommt dann die Befehle vom Raspberry und zeitgleich steuert der Raspberry noch eine Webcam, mit dem man dann den Fortschritt sieht oder Zeitrafferaufnahmen machen kann. Also auch so kleine Tasks einfach, die sonst halt einen großen Rechner benötigen, der dann halt 2,30 Euro braucht pro Watt, den er verbraucht, ist das halt schon eine coole Sache. Magic Mirror habe ich zum Beispiel in Raspberry Pi drin. Magic Mirror ist ein Spiegel, der so auf Polizeispiegelsystem beruht. Magic Mirror ist ein Betriebssystem, was eine Webseite aussprüht. Das heißt, du hast einen Monitor hinter einem Polizeispiegel. Der Polizeispiegel lässt halt nur durch, was hell ist. Ergo lässt er helle, weiße Schrift zum Beispiel durch. Normale schwarze Pixel siehst du aber nicht. Das heißt, du hast einen ganz normalen Spiegel, auf dem nahtlos weiße Schrift angezeigt wird. Und dafür gibt es ein Betriebssystem, was mit dem Raspberry Pi zusammen funktioniert, wo du dann das Wetter sehen kannst, die Uhrzeit, die Börsenkurse, die aktuellen E-Mails, so eine Späße. Dasselbe Betriebssystem habe ich dann auf meinen Radiowecker portiert. Das heißt, ich habe meinen eigenen Wecker, der mit einem Raspberry Pi funktioniert, der auch wieder das Wetter anzeigt. Zum Beispiel mit einem SPI-Display, falls euch das was sagt. Du kannst also ein relativ einfaches, was sind das? 5-Zoll-Display, 3,5-Zoll-Display. Also in der Größe des Raspberries kannst du wirklich ein Display draufstecken. Das kostet in Deutschland unbezahlbar viel Geld, aber in China halt nur einen Zehner. Und das kann man da draufstecken und zack, hast du halt ein 7 Frames pro Sekunde Radiowecker, der halt Raspberry Pi im Hinterkopf hat und dann da halt auch läuft. Also mit Raspberry Pis kann man so viele lustige Sachen bauen.
Ja, ich staune. Ich stelle fest, wie unkreativ ich bin, wenn du hier so viele Projekte auflistest, dass jemand machen kann und mir fällt nicht mal eins ein. Aber ich habe jetzt heute sehr viele Inspirationen bekommen.
Da geht's auf jeden Fall voran. Also gerade was halt so ja, kleine Sachen angeht. Open Hub ist noch ein Projekt, was ich kurz nennen möchte. Ich meine, die Zeit geht wirklich im Fluge davon.
Wir zählen jetzt schon fast die Sekunden.
Naja, so schlimm ist es noch nicht. Ein paar Minuten haben wir noch. Also, Open Hub ist ein wichtiges Projekt, was quasi so als Home Automation Server daherkommt. Open Hub ist leider in Java geschrieben.
Und das läuft auf dem Raspberry Pi.
Das läuft trotzdem auf dem Raspberry Pi. Genau darauf habe ich gewartet. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Das heißt, dort kannst du dann deine verschiedenen Home Automation Geräte halt einbinden, auch herstellerübergreifend. Da kümmert sich dann darum, dass du da auch so Funktionsketten machen kannst. Also zum Beispiel, wenn Bewegung im Flur, dann schalte bitte auch das Licht an und mache, wenn es zwischen 3 und 5 Uhr ist, beruhigende, leise Horrormusik an oder so. Also solche Sachen kann man dann programmieren und das ist total praktisch, auch wenn mir jetzt gerade kein praktischeres Beispiel einfällt.
Naja, der Honky, das ist einfach ganz einfach. Wenn der Bitcoin-Kurs unter so und so fällt, ja, dann muss sich der Radiowecker auch in der Nacht wecken.
Schrille Alarm, verkaufen, alles raus. Also dafür ist es auch gut. Und Open Hub ist halt wirklich optimiert für viele verschiedene Hersteller. Das ist was in letzter Zeit entstanden ist, was ich ja, wie gesagt, jedem ans Herz legen möchte, der sich nicht auf Alexa oder auf Google Now oder auf irgendwelche anderen Apple Home gibt's, glaube ich, auch oder so ähnlich heißt es. HomeKit oder so ähnlich.
HomeKit, genau.
Ganz ekelhaftes Zeug.
Also in diesem Sinne geht fort und mehret eure Projekte.
Ja, dokumentiert sie. Kommt in den Club zu uns, zeigt sie, macht, genau. Stellt vor, teilt. Homehacking kills Hackerspaces. Immer daran denken.
Ja. Und wenn noch jemand anderen Betriebssystemen nachhängt, es gibt fast alle eure geliebten Linux-Distributionen auch für den Raspberry und sogar umsonst Windows 10.
Ja. Also völlig umsonst.
Ja, es bringt auch leider nicht viel.
Ich will ja nur.
Ja, also es gibt ein Stück Windows, was da drauf läuft. Das ist aber jetzt nicht so toll und vergleichbar mit den Linux-Distributionen leider. Was heißt leider? Ist es halt nicht fertig.
Nee, das ist ja auch nur irgendeine IoT-Variante und wir wissen, wofür IoT steht.
Das S steht für Sicherheit.
Genau. In diesem Sinne, machen wir mal einen Deckel drauf. Das war das Penta-Radio vom November 2018. vom Chaos Computer Club Dresden. Es gibt mehr Informationen zur Sendung unter c3d2.de/radio.html, wenn wir irgendwann mal diese Folge veröffentlichen, hoffentlich.
Ja, dann diesmal gibt es ein Doppelrelease.
Genau. Ja, es ist ja alles nicht so einfach. Und ich schmeiße euch jetzt raus. Noch ein Nachtrag zu vorhin. Die Musik war ja ein bisschen verwirrend das letzte Mal. Diesmal funktioniert es jetzt hoffentlich besser bei dem letzten Track. Das war ja jetzt gar nicht mehr Show Me, was ich eigentlich spielen wollte, sondern das war Swimming in Turpentine. Das ist aber auch von Josh Woodward. Von dem findet ihr auch alle Lieder auf joshwoodward.com als freien Download. Und wir hören jetzt noch einen anderen Track aus demselben Album, und zwar Pompeii. Und damit schönen Abend euch.
Tschüss.
Ciao.
Last remains of Pompeii burned, the gadabout just returned to see the ashes covering the town. Empires burned and cities fell while lovers kissed and said farewell and laid their fragile bodies on the ground. But I'm not scared to burn. To dust I will return again if you'll stay by my side. I'll lay down and I won't hide from fate. Vesuvius was growing colder, embers that had hotly smoldered settled in to lifeless dust below. The gadabout was still alive, but not another soul survived. So through the blackened streets he walked alone. But I'm not scared to burn. To dust I will return again if you'll stay by my side. I'll lay down and I won't hide from fate. Centuries will come and go, the sun will shine, the wind will blow, and we will curse the passing of the years. But time's eternal day by day, it's us who pass and blow away. Soon no one will remember we were here. But I'm not scared to